der moderne Fußball als Maschine. Du sprichst die Psyche an, du sprichst auch den Körper an.
Und wir reden ja nicht, es waren früher auch Maschinen, nur auf eine andere Art und Weise.
Was ist der geheime Fitnessplan von Lothar Matthäus gewesen, damit du so lang spielen konntest?
Das Leben genießen. Ich laufe 6-mal die Woche, so eine Dreiviertelstunde, so 7-8 Kilometer jedes Mal und es tut mir im Nachhinein gut. Haben uns über Autos unterhalten, haben uns über Urlaub unterhalten, haben uns über Mädels unterhalten, haben uns über alles Mögliche unterhalten, aber nicht über Corona. Wenn heute ein Länderspiel ist, dann werden die Ersatzspieler von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und sonst irgendwo eingeladen und die spielen halt dann. Ja, wer Champions League gewinnt, muss auch einen guten Trainer haben. Egal, ob du der Lewandowski bist oder die Putzfrau bei Bayern München, er nimmt sich für beide gleich viel Zeit. Also spielt so lange Fußball, wie es geht, weil alles, was danach kommt, ist nicht mehr so schön, ist nicht mehr so angenehm. Ja.
Stargast heute, absoluter Stargast. Deswegen haben wir uns ja so herausgeputzt.
Warum haben wir uns so herausgeputzt?
Weil wir einen Stargast haben.
Wir haben so
einen Rekordnationalspieler von Deutschland.
Soll ich dir was sagen?
Ja.
Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt.
Ja,
weil,
kann man auch sein.
Weil das ist schon...
Das ist schon eine absolute Fußballlegende.
Das ist schon eine Nummer, also das, weltweit.
Ja.
Also, das,
also werden wir später begrüßen den Lothar Matthäus. Und wir sind stolz und freuen uns sehr auf seinen Besuch. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch einen Legendenschul gemacht, den Galaxy Share. Damit der Lothar vernünftig sitzt. Sitzt der Lothar dann hier? Wechseln dann die Stühle? Lothar muss auf den Legendenstuhl.
Ah, das ist deine Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen dann die Stühle. Lothar sitzt wahrscheinlich dann da.
Okay.
Dann kommt da der Galaxy Share hin.
Ja.
Weil auf so einem Stuhl kann nur der Lothar sitzen.
Wirklich?
Ja. Und ich nur ausnahmsweise, weil jetzt kein anderer frei war.
Das sagt der Fußballgott.
Ja.
Das ist schon, das zeigt Größe.
Ja, war schon. Also wenn du 150 Länderspiele machst, die machen andere als Bundesligaspieler. Ist schon ein Haufen Holz.
Und ein paar ist es ja aufgefallen, tatsächlich, online fällt dir wirklich alles auf. Wir haben ja jede Folge einen anderen Sessel.
Ja.
Ich nicht, ich sitze auf einem normalen. Vielen Dank an die Redaktion an der Stelle. Aber
sitzt du kriegst
den Legenden. Na, super Sessel eigentlich. Ich hätte den ganz
Hause. Na, eigentlich ist der heute für den Lothar. Noch einmal, Galaxy Share, ein Traum. Okay. Aber ich sitze wirklich perfekt, vielleicht nehme ich ihn mit nach Hause.
Nein, kannst du nicht.
Okay.
Ja. Aber weißt du, was wir auch noch machen müssen?
Was
wir müssen uns auf jeden Fall bedanken bei den Jungs von Doppelsechs Podcast.
Okay.
Die haben uns nämlich namentlich erwähnt und die haben echt...
Also Henrik und Ole, super, herzlichen Dank. Wir brauchen eure Stimmen auch, nicht nur den von Zuschauern und Zuhörern.
Ja. Die haben einen der besten Stürmer grüßen lassen.
Doch dich.
Da wissen wir jetzt nicht, wer gemeint ist. Vielleicht wollt ihr das nochmal aufklären. Weil
wie kommst du darauf, dass du zu den besten Stürmern gehörst?
4 Tore letztens in der Hobbyliga.
Okay.
3 mit dem Kopf.
Okay.
Reicht, finde ich.
Ah, die muss man auch erstmal machen.
Mach also die erstmal gegen 5 Gegner am Spielplatz.
Ja, ja. Und ohne Schiedsrichter?
Ohne Schiedsrichter.
Habt ihr einen Schiedsrichter
noch? Wir sind so professionell, ja.
Okay.
Ja.
Was bezahlt ihr den? Oder kommt der auch hobbymäßig?
Also erstens bin ich nicht im Vorstand und nicht Kapitän, mit sowas beschäftige
ich mich. Du bist gar nicht Kapitän?
Ich komme ja nur zum Spiel.
Ich dachte, so wie du redest, bist du Kapitän erst.
Ja, das glauben viele. Und viele werden dann enttäuscht.
Ja, man braucht nicht die Kapitänsbinde, um Verantwortung zu haben.
Ah, das... Du warst nicht Kapitän.
Wo jetzt? In meiner ganzen Karriere, oder?
Ja.
Doch, ich war dann zum Schluss in Mattersburg
Kapitän. Mattersburg, ja. War das so etwas, was du auch sein wolltest, Kapitän?
Habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Das ist das erste Mal, dass mir jemand diese Frage stellt.
Und deswegen sitze ich ja hier.
Ich glaube nicht. Also ich habe versucht, meine Leistung zu bringen, also das halt und erfolgreich zu sein. Und damit hatten wir genug zu tun.
Aber wenn du schon bei Mattersburg bist... Als Carsten Janker.
Das war ja erst zum Ende. Also ich bin jetzt nicht dahin gekommen und habe gesagt, ich will jetzt Kapitän machen.
Nicht, aber ich glaube...
Aber ich finde auch, dass die Position des Stürmers sollte kein Kapitän sein. Sollte jemand sein, der in der Zentrale spielt. Entweder hinten in der Abwehr in der Mitte oder im zentralen Mittelfeld. Finde ich so. Aber erzähl mir, wie viele Stürmer Kapitän waren.
Aber warum denkst du so? Gegenfrage.
Ja, weil halt der Kapitän halt schon das Sagen hat. Und der sollte halt, er sieht halt im Zentralen mehr als einen Stürmer.
Wir können auch Lothar Matthäus
sagen. Aber es geht einfach auch, Lothar war ja lang genug auch von der Nationalmannschaft und auch vom Bayern-Kapitän. Aber es ist Geschmackssache. Aber ich habe nie die Binde gebraucht.
Was muss ein Kapitän?
Ja, im Endeffekt ist er das Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft. Und er muss Vorbild sein, ne? Und auch in schwierigen Situationen da sein.
Lauter Kapitän oder ein beruhigender Kapitän?
Der Misch macht's. Also der Kapitän hat eine gewisse Verantwortung, natürlich. Aber er muss natürlich dann auch laut werden, wenn es mal nicht so läuft oder Dinge angesprochen werden.
Wir haben ja Fanfragen,
ja,
die ich dir jetzt am Anfang unserer Folge immer stelle.
Deshalb liest du auch immer ab.
Ich kann das alles auswendig, weil die erste Frage kommt von Leon. Und die Frage war, wie war deine Zeit beim SV Horn, vor allem mit dem Aufstieg in die zweite Liga?
Das war so, das war meine erste Station als Cheftrainer alleine, also Alleinverantwortung im Großen und Ganzen. Und wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit. Ja. Wir sind ja aufgestiegen, hatten eine sehr gute Mannschaft. In der zweiten Liga ist es dann, sagen wir mal, nicht so glücklich gelaufen. Und es kam natürlich auch die Entlassung dazu. Aber das gehört natürlich auch zum Fußball dazu, dass nicht immer alles rund läuft. Wir haben nicht performt und wir haben auch nicht dementsprechend die Punkte eingefahren. Und so sage ich auch, dass Entlassungen dazu gehören. Denn du musst ja auch davon lernen. Also musst ja auch von den Negativerlebnissen lernen.
Auch daraus wächst du, oder vor allem...
Sollte man versuchen.
Ja, es gibt ja Fußballer heutzutage, die statten ihre Autos ganz gut aus. Da gibt es eine Geschichte von Mustafa Amini, der bei Dortmund war mit dem Subotic.
Okay.
Die wollten Abendessen gehen.
Okay.
Und dann war das Lokal noch zu. Dann sagt der Subotic zum Amini, du, willst du vielleicht noch Playstation zocken? Sagt der Amini, ja klar, aber müssen wir da nicht zurückfahren? Nix da. Rückbank, Bildschirme runter, Playstation gezockt im Auto.
Okay.
Das ist mittlerweile der moderne Fußballer, Fragezeichen.
Na, das weiß ich nicht. Also ich glaube halt, dass es schon sehr verrückt ist.
Ja.
Aber noch einmal, man muss das ja auch akzeptieren, dass er so gerne Playstation spielt. Also
ich kann es nachvollziehen, ich spiele selber gerne.
Na, ich bin nicht so oft auf der Playstation.
Du warst nicht so der Zocker.
Ich war da in Nintendo 64, habe die Mario World gespielt und das war's dann auch.
Das ist
mein Talent hat nicht gereicht für die Playstation.
Gott sei Dank war es Fußball. Das war aber die erste Frage von User, und ich lese nicht, wirklich überhaupt nicht, aber User der Häuptling stellt die Frage.
Geiler Name.
Wie steht Carsten zu E-Gaming und zu Fußballern, die auch FIFA zum Beispiel auf der Playstation zocken?
Erste Frage, das entwickelt sich. Also es wird ja immer mehr und größer.
Ja.
Ich war irgendwann mal, ich muss leider das zugeben, war irgendwann mal eine Nacht länger auf und um 2 oder 3 Uhr, ich weiß gar nicht, ich glaube auf Pro Max ist dann Bundesliga gelaufen, also E-Gaming.
E-Gaming, ja, stimmt.
Und das wurde dann auch noch kommentiert und ich bin da einfach hängen geblieben. Also,
die Szene ist mittlerweile riesig.
Es wird immer größer. Und wie war die zweite Frage dazu?
Na, hast du jemals so gezockt? Oder
nein, gar nicht. Kein Talent.
Was habt ihr da vielleicht so im Team Karten gespielt miteinander?
Ja, es kam sicher auch voll Karten gespielt. Oder ich hatte dann so einen tragbaren Videorekorder, wo man ECDs rein, Videorekorder hört sich an.
Das ist ziemlich alt.
Ja,
kennen unsere Hörer und Seher gar nicht mehr.
Mach nochmal die Frage, was war das eigentlich? Ein CD-Player.
Ein CD-Player? Nee,
wie hieß das Ding? Wo man die CD schon, oder?
Ja, VHS.
Nein, nicht VHS.
aber kannst du dich anfreunden mit Fußballern, die heutzutage einfach auch... Um abzuschalten, FIFA zocken und das auch sehr viel teilweise? Oder andere?
Ja, jeder das, was er braucht, ja, okay. Sagen wir mal, auch die Zeit totzuschlagen. Du hast ja manchmal ein bisschen Freiraum. Man kann natürlich auch besser nutzen, man kann eine Sprache lernen oder sonst irgendwas. Das heißt nicht, dass ich das getan habe. Ja. Aber ich würde gerne die Zeit zurückdrehen und die Zeit, die ich, sagen wir mal, vor dem Spiel, also 2, 3 Stunden oder im Flugzeug, einfach vielleicht auch eine Sprache lernen. Das wäre doch auch was Tolles. Aber ich akzeptiere auch, dass man Playstation spielt.
Andrea Pirlo hat am Tag des WM-Finales 2006, hat er geschlafen? Und Playstation gezockt.
Ja, vielleicht, wenn er das braucht oder er hat es gebraucht. Ich sage ja, jeder seine Ablenkung oder was er braucht, um seine Leistung abzurufen.
Noch eine User-Frage.
Ja.
Warum lachst du? Ich schaue gar nicht.
Nein, weil du da dauernd abliest. Das macht mich nervös. Warte, lass mich die lesen. Warum hat Carsten kein eigenes Instagram-Account?
Ja.
Weil das für mich nie zur Debatte stand. Also es hat mich eigentlich nie interessiert.
Interessiert dich nicht, was die anderen Leute so machen? Deine eigenen
Weiß ich
Kollegen.
Nicht. Na, wenn ich sie sehe, freue ich mich und dann kann man darüber sprechen.
Ja, aber dann weißt du ja gar nicht, wo die im Urlaub waren und was die letzten Monate und Wochen so gemacht haben.
Ja, ist aber auch okay, oder?
Absolut. Ja. Aber es interessiert dich einfach nicht.
Nein, interessiert mich nicht. Jedem das Seine, mich interessiert es nicht.
Die Frage lautet von User Timberwolves: Welche andere Sportler mag Carsten Janker und schaut er nur Fußball?
Was denkst du denn, welche Sportarten er mag? Wenn
das
so heißt.
Gut, Timberwolves, das ist schon mal ein Indiz für die NBA.
Ja, okay. Also, ich schaue sehr viel Fußball. Also, das ist einfach immer noch, das ist mein Hobby habe. Also, ich liebe diesen Sport. Aber sonst NFL, NBA, Tennis, also das sind halt schon... Aber im Moment ist es NFL, weil ich habe sogar den Pass. Also, ich schaue dann auch immer und schaue dann alle Spiele und gehe von Red Zone zu Red Zone. Und jetzt natürlich auch die Finals, die schaue ich mir auch an. Aber es ist natürlich schwierig von den Zeiten her manchmal. Wenn um 1.30 Uhr der Anpfiff ist, wird es dann manchmal ein bisschen spät.
Ja.
Aber ich schaue sehr viel Sport, auch andere Sportarten. Aber das sind im Moment meine Favoriten.
Ich erweitere die Frage. Mhm. Dein Lieblingssportler?
Boah, schwierige Frage.
Ja, ist nicht
so. Mach es pro Sportart.
Okay.
Also es geht ja, du kannst es mit zum Beispiel, Fußball war meine Vorbilder. Ruth Gullit und Marco van Basten. Das waren meine Vorbilder.
Als Deutscher? Frech.
Ich weiß nicht, ob es frech ist. Ich hab's gemocht, wie sie gespielt haben. Ja. Das waren zwei unterschiedliche Typen aber auch. Und das waren halt meine Vorbilder.
Basketball?
His Ernest.
Ja, okay.
Also ist Michael Jordan. Also mit dem bin ich in diesen Basketball reingekommen. Das war halt schon gigantisch. Aber es gibt genug andere, die, wenn ich jetzt schaue, mich auch begeistern.
Mit der Größe hättest du aber auch Basketballer werden können.
Mal für Basketball bin ich schon wieder klein, oder? Mit 1,93. Boah. Okay. Also die sind halt schon noch eine Spur weiter.
Dann brauchst du mich gar nicht fragen, passt schon.
Soll ich dich fragen,
nein.
Wen du magst? Das passt doch nicht.
Nein.
Das ist doch mein Podcast.
Ja, okay. Ist ja gut jetzt. Football?
Wechselt immer. Ich mag an Football eigentlich diesen Wechsel von dem Momentum. Wenn auf einmal, keine Ahnung, sind 21 oder 20 Punkte vor und mit einer Aktion dreht sich das ganze Spiel. Aber ist natürlich absoluten Respekt Brady. Ja? Also 6 Ringe musst du erstmal schaffen.
Ja.
Aber ich liebe einfach dieses Spiel zu schauen.
Goat. Und letzte Sportart, da gibt es aber nur einen, Tennis.
Warum gibt es nur einen?
Ja, es gibt nur einen.
Wer ist das für dich?
Das ist Roger, King Roger.
Ich glaube, ich bin mit Boris aufgewachsen.
Oh, also, ja, okay, gut. Also, ja,
der erste Wimbledon-Sieg vom Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Die Bäckerrolle.
Ja, ja. Aber das war ja noch damals hinter der Mauer. Und in unserem Fernseher mit der Hand umschalten, Schwarz-Weiß, war schon. Also ich bin mit dem Becker groß geworden. Ich fand auch, wie er gespielt hat. Also er hat auch seine Emotionen freien Lauf gelassen, war halt schon. Aber Federer natürlich auch ein überragender Spieler und wahrscheinlich stand jetzt der beste Spieler aller Zeiten.
Ich werde sie alle mal für dich einladen.
Wäre gut.
Und euch sage ich mal danke für die ganzen Fragen. Bitte nicht aufhören damit. Also weiterhin Fragen stellen. Und als Dankeschön gibt es von uns natürlich T-Shirts von
My Podcasten.
Genau. Und jetzt holen wir den Stargast dazu, würde ich sagen.
Ja.
Weil wir haben
keine Kosten und Mühen gescheut.
Das wollte ich auch sagen, keine Kosten und Mühen gescheut. Aber vor allem haben wir so viel zu besprechen.
Ja.
Und ich will keine Zeit verlieren.
Ja. Was sollen wir jetzt sagen?
Nur kurze Trinkpause.
Nur kurze Trinkpause.
Okay, dann bin ich gleich
wieder. Okay, alles klar. Gut,
danke.
Okay. Hallo Lothar, danke für deine Zeit. Herzlich willkommen bei My Podcasten. Das ist der Kevin, das ist der Lothar.
Grüße. Hi Kevin, Carsten, hallo.
Es ist toll, dass es diesmal geklappt hat. Wir hatten ja schon mal einen Termin, der hatte leider, weil Wien rot war, nicht geklappt. Deshalb bin ich froh, dass es heute geklappt hat bei Skype.
Ja, es ist eben zurzeit auch was bei uns allen im Umfeld, das nicht alles zulässt. Deswegen auch Entschuldigung für letztes Mal, dass ich dann eben nicht anwesend war. Aber Wien war eine gefährliche Zone. Und dann, wenn ich in München arbeiten muss für Sky, dann hätte ich wahrscheinlich Quarantäne gehabt und Corona-Tests. Und ich habe eigentlich gedacht, jeder weiß es, aber einige wussten es nicht. Und deswegen hat es dann Missverständnis gegeben. Aber ich glaube, dass wir heute die Zuhörer, die Zuschauer doch ein bisschen begeistern können, ein bisschen informieren können über das wir jetzt in den nächsten Minuten, Stunden, Tagen sprechen wollen.
Eure Karrieren sind lang genug, da habe ich keine Angst. Also dementsprechend vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir kriegen ja vor jeder Folge einen Gameplan zugeschickt. Und da stand in dem dieswöchigen Gameplan, man muss aus den schlechten Situationen trotzdem noch immer das Beste machen. Und in Zeiten von Corona geht halt alles auch digital und deswegen ist es umso cooler, dass wir es auch so hinkriegen können.
Ja, wichtig ist, dass wir präsent sind, das ist richtig. Natürlich schöner wäre es gewesen, wenn ich irgendwo bei euch da auf so einem gemütlichen Sessel sitzen hätte können. Wahrscheinlich noch ein kleines Kaltgetränk bzw. Espresso vor der Sendung. Aber jetzt bin ich eben hier und freue mich mit euch, mich da über eure Fragen dann zu unterhalten bzw. Antworten zu geben.
Weil du den Sessel ansprichst, wir werden nämlich heute Gespräche führen, die nicht von dieser Welt sind. Deswegen haben wir auch den Galaxy Chair da, falls du da mal reinsitzen willst. Beschreibung auf YouTube und überall in der Description wirst du schon mitbekommen. Lothar, ich gebe es ganz ehrlich und offen zu, deine Karriere war
gigantisch.
Aber vor meiner Zeit. Ich habe dich leider nicht erleben können. Ich war da leider noch ein bisschen zu jung. Aber ich habe meinem Umfeld quasi mitgeteilt, hey, wir haben Lothar Matthäus zu Gast. Und ich habe Geschichten von dir gehört, auch wenn man allein über Wikipedia mal so reinlesen darf, was du alles erreicht hast in deiner Karriere. Du bist ja nicht nur einer der besten deutschen Spieler, die es je gegeben hat, sondern einer der besten Spieler weltweit. Und dementsprechend ist es mir wirklich eine große Ehre, dass ich allein mit dem Carsten da sitzen darf, aber jetzt auch noch mit dir da sitzen darf. Ich glaube, wir werden einiges zu besprechen haben miteinander.
Ja, dann hoffe ich, dass du mit den Fragen bald anfängst, wenn ich über meine Karriere sprichst. Da weiß ich ja alles drüber, aber bin gespannt auf deine Fragen.
Na, aber ich finde schon, dass der Respekt dazugehört, Lothar. Also es ist einfach ja, so, dass ja. Du wirklich dich da nicht, da braucht sich keiner verstecken und du hast schon eine geile Karriere gehabt. Und ich war auch ja, froh mit dir zu...
Vor allem eine lange Karriere.
Ja, ja, eine sehr lange, die ja heute gar nicht mehr so gegeben ist, oder? Denkst du, dass es noch so geht? Dass es noch, ja gut, der Ibrahimovic ist jetzt auch so, aber es wird Ausnahmen nur sein, die so lange spielen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch eine Ausnahme, dass ich 21 Profijahre spielen durfte, trotz schwerer Verletzungen. Und da gehört natürlich auch eine Menge Glück dazu, erstens mal dann auch richtig betreut zu werden, speziell bei Verletzungen oder nach Verletzungen wieder zurückzukommen. Das war eigentlich immer so der größte Kampf, nicht die Spiele selbst, sondern eben nach einem Kreuzbandriss wieder auf hohem Niveau zurückzukommen, auch schon im gewissen Alter, Achillessehnenrisse, Operationen generell. Und das waren dann immer so Kämpfe, die man dann kurz irgendwie realisiert hat in der Öffentlichkeit, aber du als Spieler bist natürlich tagtäglich damit von morgens bis abends beschäftigt und es beschäftigt dich ja nicht nur physisch, sondern auch psychisch und das waren dann eigentlich immer so die Momente, wo du wirklich an deine Grenzen gehen musstest, um eben wieder dahin zurückzukommen, wo du hergekommen bist.
Aber du hast bewiesen, dass du immer wieder zurückkommen kannst, weil es gab ja die Geschichte, dass du lange verletzt warst, dann bist du zurückgekommen und in deinem ersten Spiel machst du gleich einmal ein Traumtor.
Ja, das war nicht im ersten unbedingt, das war das vierte oder das fünfte. Ich weiß, von was du sprichst. Das war nach dem Kreuzbandriss 1992. Erstens mal ist der Kreuzbandriss noch im Trikot von Inter Mailand passiert im April. Und vier Monate später habe ich dann bei Bayern München unterschrieben, habe einige Spiele gebraucht und dann kam es zu diesem Traumtor in Leverkusen. Ja. Mehmet Scholl Eckball, ich wolle Abnahme außerhalb des Strafraums. Aber es war nicht das direkte erste Spiel. Das erste Spiel war im Olympiastadion gegen Wattenscheid 09. Ich weiß nicht, ob das in Österreich ein Begriff ist. Das ist ein Verein, der früher vor knapp 30 Jahren in der Bundesliga gespielt hat. Jetzt, glaube ich, fünfte oder sechstklassig. Aber das war eigentlich das Spiel, wo ich dann im Endeffekt nach dieser Verletzung als erstes für den FC Bayern nach meiner Rückkehr wieder bestritten habe.
Aber spannend, dass du dich da so gut erinnern kannst. Bist du generell ein Mensch, der sich an viele Spiele erinnert? Weil ich verdränge meine unwichtigen Spiele sofort.
Ja, es bleibt hängen und auch natürlich erinnert man sich lieber an erfolgreiche Spiele, aber man wird natürlich auch im Nachhinein mit den mit der anderen Seite konfrontiert und da waren ja auch einige dabei, die ich am liebsten streichen möchte, aber auch aus den Spielen, wo du sagen wir mal nicht als Sieger vorgegangen bist, nimmst du doch auch einiges mit in die Zukunft und deswegen sind auch Niederlagen häufig wichtig.
Da ist eine Frage an mich. Wir haben ja jetzt den Videoassistenten, ja? 90, ja. Foul an Rudi Völler. Heutzutage auch Elfmeter?
20 Minuten vorher schon Foul an Augenthaler, klarer Elfmeter. Okay. Heute Videobeweis Rudi Völler, würde ich sagen, wenn der Schiedsrichter pfeift, darf sich der Videoschiedsrichter nicht einmischen. Umgekehrt aber genauso, weil es war eine 50-50-Geschichte, es war der Kontakt da. Aber ich persönlich hätte ihn in so einem wichtigen Spiel nicht gegeben, weil es nicht ein 100%iger Elfmeter war.
Aber ihr seid ja verdient Weltmeister geworden. Und ihr habt da jetzt, also meiner Meinung nach, was von mir übrig geblieben war, ich war, glaube ich, 15, 16, bei uns war ja gerade der Mauerfall. Und jetzt habt ihr Wiedersehen gehabt. Erzähl mal ein bisschen darüber, die alten Kollegen nach 30 Jahren wiederzutreffen. Ihr habt euch, glaube ich, in Italien getroffen.
Wir haben uns vor 2 Wochen in Italien getroffen, am 10.10., also genau vor 2 Wochen, hatten wir eine 30-Jahr-Feier, aber wir machen das eigentlich alle 5 Jahre, also haben uns jetzt eigentlich das 6. Mal getroffen und ja, die Organisation, die habe ich übernommen, weil der DFB wenig die Feier unterstützt hat, wie es in den vergangenen 25 Jahren der Fall war. Und ich muss sagen, ich bin schon mit Erwartungen nach Italien geflogen, mit vielen Leuten zusammen. Wir hatten einen Charterflug, der ist in Düsseldorf gestartet, über München, dann nach Italien. Einige sind persönlich angereist mit Privatautos, hatten unsere Corona-Tests, sowohl in Düsseldorf als auch München am Flughafen. Die Leute, die nach Italien sind, sind in Italien kontrolliert worden. Und wir hatten auch Ärzte dabei, nicht nur unsere eigenen, die auch 1990 dabei waren, sondern auch italienische Ärzte im Falle eines Falles. Wir haben also uns wirklich da sehr viel Mühe gegeben, um auch die Corona-Regeln einzuhalten. Aber es war eine lange Organisation, circa 3 Monate. DFB in diesem Fall nicht dabei. Man braucht, hat auch ein bisschen Sponsoren gebraucht. Die haben wir auch gefunden mit unseren Kontakten. Und ich muss sagen, es hat für alle Beteiligten, ich würde sagen, vieles übertroffen. Das hatten wir nicht erwartet, dass diese Stimmung so gut war. Wir hatten super Wetter, wir hatten eine tolle Stimmung. Und es war ja nicht nur die Weltmeisterschaft 1990, die Mannschaft und die Betreuer dabei, sondern es war auch 90 ja, das Spiel der Wiedervereinigung. Also DDR, BRD, erste Mal gemeinsam gespielt am 19. Dezember 1990 in Stuttgart gegen die Schweiz, 4:0 gewonnen. Matthias Sammer dabei, Ulf Kirsten dabei, Thomas Doll dabei, Andreas Dohm dabei und Berry Bräutigam, die fünf Spieler, die beim ersten gemeinsamen Länderspiel eben aus der ehemaligen DDR dann für das gesamte Deutschland gespielt haben. Und bis auf Matthias Sammer waren da auch vier Spiele in der Toskana. Jürgen Spawas habe ich eingeladen, weil auch die Geschichte der DDR mir wichtig war, auch sportpolitisch gesehen, dass die Leute auch einen gewissen Respekt verdienen. Und dann habe ich die auch noch eingeladen, weil es waren ja auch einige Weltmeister von 74 dabei, unter anderem Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Uli Hoeneß ist eingeflogen mit einem Privatflieger. Also das sieht man schon, dass die Leute gerne gekommen sind, trotz dieser schwierigen Zeit. Und wir hatten da wirklich zwei tolle Tage von Anfang an. Die Leute haben sich verstanden, sie haben gelacht miteinander, sie haben gesungen miteinander. Franz Beckenbauer hat sein Lied gesungen auf der Bühne. Gute Freunde kann niemand trennen. Und ich sage, um das kurz zu machen, Franz Beckenbauer ist so ein bisschen gebückt angekommen, aber dann am Sonntag, wie er gegangen ist, war er groß dagestanden und mit einem Lächeln in den Augen. Und ich glaube, das spiegelt das ganze Wochenende wieder, was da passiert ist, auch bei Franz Beckenbauer, denen es ja gesundheitlich nicht so gut geht. Aber man hat gemerkt, es gibt nicht nur Medikamente aus der Apotheke, sondern es gibt eben auch Freunde und Momente, wo man eben einfach auch psychisch eben merkt, das tut einen Menschen gut. Und ich glaube, nicht nur uns, sondern vor allem Franz Beckenbauer hat dieses Wochenende sehr gut getan und habe mich natürlich gefreut, dass er auch durchgehalten hat. Und die Leute sind, wie gesagt, mit einem Lächeln gegangen, glücklich gegangen. Und wir hatten 48 Stunden, wo wir wirklich tolle Gespräche, auch sehr viel getrunken worden ist. Wir haben gefeiert, einfach so ungefähr wie so ein Klassentreffen, kann man sich vorstellen, wenn man sich eigentlich immer oder lange nicht gesehen hat. Und ja, es war einfach toll, tolles Entertainment, tolle Location, tolles Wetter und vor allem tolle Menschen mit tollen Gesprächen.
Wenn schon nicht Oktoberfest, dann muss man das halt irgendwie anders nachholen.
Und Lothar, ja, aber mehr dann der Wein in der Toskana als das Bier beim Oktoberfest.
Wahrscheinlich besser. Und wir hätten dich auch, weil du gerade über die Psyche sprichst, das wird ein wichtiges Thema heute sein. Und wir hätten dich auch heute gern einfliegen lassen, so wie du, deine Freunde. Der Carsten war einfach zu geizig. Aber
ja, der Carsten verdient zu viel wahrscheinlich. Der Mensch hat es da nicht mehr gelangt.
Ne? Nein, nicht wirklich.
Aber heute geht es auch vor allem um dich und deine Karriere, weil deine Karriere ist der Grund des heutigen Themas. Und zwar lautet das der moderne Fußball als Maschine. Du sprichst die Psyche an, du sprichst auch den Körper an. Du hast eine unglaublich lange Karriere gehabt, eine viel längere als
die meisten.
Als die meisten Fußballer da draußen. Und deswegen gleich einmal die erste Frage. Was ist der geheime Fitnessplan von Lothar Matthäus gewesen, damit du so lang spielen konntest?
Das Leben genießen. Nicht nur an Regeln denken, ja, abends um 11 ins Bett vor dem Spiel, vielleicht das Bier weglassen und so weiter, sondern auch zu wissen, was kannst du dir erlauben, wie weit kannst du gehen und trotzdem das Leben zu genießen. Aber das Wichtige, die Aufgabe am nächsten Tag oder beim Training während der Woche nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Aber ich glaube, dass ich immer ehrgeizig war, dass ich diesen Sport über alles nicht nur geliebt habe, sondern immer noch liebe. Deswegen bin ich ja auch nach wie vor, sagen wir mal, um den Fußball herum tätig. Es war immer Leidenschaft dabei und vor allem war für mich immer dabei, ja, erfolgreich zu sein. Das will natürlich jeder andere auch und das dann eben mit einbringen. Ich wäre auch kein Einzelspieler, Sportler geworden, weil mir das auch im Team gut gefallen hat, die Kommunikation miteinander, das Unterstützen gegenseitig. Und ich glaube, das waren dann schon so Dinge, dass vor allem über den Ehrgeiz dann eben auch noch die Motivation da war, eigentlich immer das Beste aus dich herauszuholen, ob das jetzt ein Trainingsspiel war oder am Wochenende ein Meisterschaftsspiel. Man wollte eigentlich alles gewinnen und der Carsten weiß das, er hat auch ein paar Jahre bei Bayern München gespielt. Das kriegst du bei Bayern München und auch jetzt sieht man es wieder, das kriegst du bei Bayern München so eingeimpft, dass du einfach im Endeffekt nie zufrieden sein darfst, sondern dass du immer hungrig bleiben musst.
Ja, und du musst halt auch immer wieder Gas geben, dass du wieder spielst, das ist, weil ja immer jemand nachkommt, das ist einfach der Druck da. Aber trotzdem, du hast es ja trotzdem weitergeführt, man darf es ja gar nicht laut sagen, du wirst nächstes Jahr 60, Und du schaust immer noch topfit aus. Was machst du noch?
Ja, danke.
Na, ich finde, das ist nicht zum Schleimen, Lothar. Ehrlich,
du schaust wirklich. Ich habe heute Abend Sendung hier in München bei Sky, das Topspiel zwischen Dortmund und Schalke. Und war heute Morgen schon wieder eine Dreiviertelstunde laufen im Englischen Garten. Habe danach auch noch ein bisschen Stabilisationstraining gemacht zu Hause. Und von dieser Seite muss ich sagen, bin ich schon 5-6 Mal die Woche aktiv am Laufen, beziehungsweise schaue auf meinen Körper, würde ich sagen. Und es macht mir nicht unbedingt immer Spaß, aber ich weiß, es muss sein, sonst geht es mal in die andere Richtung. Nimmt man vielleicht das eine oder andere Kilo mal zu, weil ich eben auch mal gern ein Gläschen trinke, muss ich ganz offen zugeben. Also abends, wenn ich essen gehe, dann gehört auch mal ein Glas Wein oder ein Bier dazu. Und von dieser Seite muss man dann mit 60 eben sich dann eben auch mal quälen, um im Wald einen Lauf zu machen. Aber ich laufe 6-mal die Woche, so eine Dreiviertelstunde, so 7-8 Kilometer jedes Mal, und es tut mir im Nachhinein gut.
Ist ja geil. War schon Vorbild mit Willen, und jetzt ist es immer noch.
Kriegst also du dann ein schlechtes Gewissen?
Ich bin nur bei 3-4 Mal, ich schaffe das nicht.
Also ja, aber das ist schon besser wie gar nichts.
Ja, das bin ich bei dir. Aber hast du auch keine Angst jetzt auch von nächstes Jahr? Also, oder sagst 60, das ist eine Riesenzahl, oder überhaupt kein Problem?
Das hat man ja vor 10 Jahren auch mit 50 gesagt, um Himmels Willen 50 und jetzt 60. Ich werde auch ein bisschen ruhiger im Leben, finde ich. Und ja, man sieht nicht mehr alle Dinge so problematisch oder so ernst. Und natürlich machen wir uns Gedanken auch über Corona. Wäre schlimm, wenn wir das ignorieren würden. Aber trotz alledem musst du halt wissen, wie du damit umgehst. Du darfst dich auch nicht da ganz verrückt machen lassen. Natürlich hört man den ganzen Tag davon. Ich habe letztes Mal auch zu meinen Freunden gesagt, früher haben wir uns, jetzt würde ich gleich wieder lachen, haben uns über Autos unterhalten, haben uns über Urlaub unterhalten, haben wir uns über Mädels unterhalten, haben wir uns über alles Mögliche unterhalten, aber nicht über Corona. Ja. Und jetzt gibt es nur noch Corona, und ich bin der Meinung, ja, wir müssen vorsichtig sein, aber andererseits sollen wir trotzdem versuchen, aus der Situation ja das Beste zu machen.
Wie siehst du denn die Entwicklung bei dem Fußball durch Corona? Also es sind keine Zuschauer, jeden stört das. Oder wo du bei Sky bist, habt ihr da auch so eine Art geschlossenen Raum, wo ihr miteinander arbeiten muss. Wie kann man sich jetzt im Moment vorstellen in Deutschland?
Also jetzt bei Sky, komme ich gleich auf die zweite Frage. Jedes Mal, wenn wir zu Sky kommen, werden wir gecheckt, ob wir Fieber haben, werden ab und zu auch Tests gemacht, wenn du vor allem aus Risikogebieten kommst. Also wenn ich jetzt dann nach Wien gekommen wäre vor 3-4 Wochen, dann hätte ich hier wahrscheinlich erstmal Tests machen müssen oder vielleicht sogar in Quarantäne. Deswegen, wie gesagt, hat es nicht stattgefunden. Also Sky nimmt dieses Thema sehr ernst. Fußball kriegen wir alle mit, leider ohne Zuschauer, keine Atmosphäre. Gut, dass wir noch das Fernsehen haben. Andererseits vermissen wir natürlich die Stadionatmosphäre, auch ich persönlich, weil wenn ich bei Sky am Samstagabend arbeite, habe ich meistens oder eigentlich immer vor Corona die Spiele aus mit Stadion live miterlebt und meine Meinungen da abgegeben, ähnlich wie bei Sky Österreich, wo dann Andi Herzog oder Hans Krankl da oder Marc Janko im Stadion gewesen sind eben jetzt im Studio. Und natürlich ist es nicht der Fußball, den wir uns wünschen. Und deswegen hoffen wir natürlich auf Wege, die in Zukunft wahrscheinlich es wieder zulassen, dass Leute, Zuschauer ins Stadion dürfen. Wird ganz sicher noch dauern, weil eben die Zahlen der Corona-Krise dagegen sprechen. Aber wie gesagt, ich genieße es mittlerweile auch am Fernseher, aber freue mich natürlich, wenn ich wieder ins Stadion kann. Nicht nur als Zuschauer, sondern eben auch als Experte für Sky. Ja.
Du freust dich auf Bewegung auch anscheinend, weil du immer laufen gehst. Weil wir heute das Thema haben mit moderner Fußball als Maschine. Du hast es geschafft, bis 39, 40 Fußball zu spielen, professionell, sehr, sehr weit oben. Das gibt es ja heute fast nicht mehr. Du hast Ibrahimovic gesagt, der ist schon mittlerweile 38, 39. Ein Lewandowski, ein Cristiano Ronaldo, das sind ja alles Maschinen. Das sind ja Menschen, die dann vielleicht noch lang spielen können. Aber ich habe das Gefühl, es ist mittlerweile so, dass mit Mitte 30 einfach Schluss ist, beziehungsweise vielleicht sogar vor Mitte 30.
Ja, aber das war ja früher auch so. Das waren ja auch Ausnahmen. Also ich glaube schon, dass ich eine Ausnahme war, mit 21 Profijahre überstanden zu haben. Egal, mit Höhen und Tiefen, mit Verletzungen, wie ich vorher gesagt habe. Und wir reden ja nicht, es waren früher auch Maschinen, nur auf eine andere Art und Weise. Wir sind auch anders trainiert worden. Also ich hatte als Jugendspieler nicht einen Spezialcoach, einen Psychologen oder sonst irgendetwas oder einen Kraftraum, sondern man hat sich eben wir mussten andere Wege gehen. Und Carsten ist ein ganzes Stück jünger wie ich. Da war es vielleicht schon ein bisschen organisierter. Aber ich weiß, ich bin nach Mönchengladbach gekommen und auch später noch bei Inter Mailand. Da hat es nicht einmal einen Kraftraum gegeben. Also, und es war dann schon Ende der 80er. Und ja, und heutzutage, die Nachwuchsspieler ab dem 12., 13., 14. Lebensjahr haben ja schon eigentlich alles. Ernährungsplan. Und die werden ganz anders natürlich nach oben gebracht und werden auch anders belastet dann in jungen Jahren. Und deswegen hast du da auch schon recht, dass dann häufig aufgrund der hohen Belastung schon im jungen Alter dann irgendwann hinten raus die Luft oder die Luft dünner wird und deswegen auch dann die Karriere kürzer. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen, so wie ich vor 20, 30 Jahren, gibt es jetzt den Ibrahimovic und es wird wahrscheinlich auch irgendeiner von den genannten von dir auch noch mit 37, 38 Jahren seine Tore in der Bundesliga oder in der Nationalmannschaft schießen.
Ja, ich habe nur eine Fußballergruppe und da wird wöchentlich wirklich, da werden tausende Nachrichten einfach hin und her geschrieben, da geht es nur um Fußball. Und wir hatten eben dieses Thema mit, da haben Menschen der älteren Generation noch reingeschrieben, früher waren das auch Maschinen, nur gab es da mehr Ruhephasen. Es gab mehr Ruhephasen als zu deiner Zeit, aber trotzdem waren die Spieler genauso physisch stark, schnell und so weiter und so fort. Ich habe nur das Gefühl, trotzdem heutzutage sind die Fußballer oder ist der Fußball viel physischer geworden noch einmal.
Ja. Das auf jeden Fall. Es ist ja alles schneller geworden im Leben. Schau hin, wie wir jetzt kommunizieren. Das war vor 30 Jahren, wie ich in Italien gespielt habe, nicht möglich. Da hast du in Italien gelebt, für dich alleine nicht kommuniziert. Da hat es nicht einmal ein iPhone gegeben. Also du warst da auf dich alleine gestellt oder musstest deine Telefonzelle oder dein Haustelefon benutzen, dass du mal Kontakt zur Heimat gehabt hast. Heutzutage ist man auf der ganzen Welt unterwegs. Also das Leben ist generell ja schneller geworden und der Fußball natürlich auch. Aber was ich hier nicht nachvollziehen kann, und das ist eigentlich ganz interessant vielleicht für euch, ich habe 1979 angefangen. Ich habe in meiner ersten Saison 57 Pflichtspiele gehabt. Meisterschaft, UEFA-Pokal, Nationalmannschaft, deutscher Pokal. Ja, ich rechne da keine Freundschaftsspiele zu. Ich rede von Pflichtspielen und da war der Kader nicht 23, 24 gleichwertige Spieler, sondern da waren 13, 14 gleichwertige Spieler und der Rest war mit jungen Spielern aufgefüllt und du musstest da eben auch ran zweimal die Woche. Aber natürlich richtig, die Geschwindigkeit und das war ja auch bei uns, wenn ich die Nationalmannschaft von 1974 und früher ansehe, da war Standfußball, wir haben uns schon dann ein bisschen mehr bewegen müssen, aber heutzutage natürlich dieses Tempo, was im Spiel ist, ist natürlich dann auch belastender, aber trotz alledem hatten wir früher die gleichen Wettbewerbe oder ähnliche Wettbewerbe wie jetzt mit derselben Anzahl von Spielen.
Ja, du musst dir noch vorstellen, wir haben ja noch damals noch die Champions League mit zwei Gruppen gehabt, ja. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, es war,
ja auch extrem, da bist du auf die gleiche Anzahl gekommen. Das Tempo hat sich.
Wenn du Nationalspieler warst, hast du dann auch deine 10, 12 gehabt. Und heute sieht man ja, wenn heute ein Länderspiel ist, dann werden die Ersatzspieler von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und sonst irgendwo eingeladen und die spielen halt dann. Ja, sowas gab es ja nicht. Da bist du angerufen worden oder angeschrieben worden und warst da. Und ein Ersatzspieler ist ganz sicher nicht angeschrieben worden vom DFB, dass er zur Nationalmannschaft eingeladen worden ist. Also da mussten dann die ran, die eben auch dann im Verein, sagen wir mal, die Leistungen gebracht haben.
Nur ganz kurzer Exkurs, weil du gerade die Nationalmannschaft ansprichst. Es gab ja jetzt ein paar Aussagen von dir, die es in die Zeitung geschafft haben mit ja, das Nationalteam. Ich weiß jetzt nicht, wie groß wie hoffnungsvoll du gerade bist. Wie stehst du jetzt zur Nationalmannschaft, zur Deutschen?
Ich stehe immer zur Nationalmannschaft. Wir haben tolle Spieler, wir haben auch riesen Erfolge vorzuweisen, und so, aber wir müssen wieder glaubwürdig werden. Es geht um die Glaubwürdigkeit und ich habe es gerade gesagt, es sind einige Spieler beim Spiel gegen die Türkei dabei gewesen. Das Spiel muss stattfinden, der Verband braucht auch Geld, sind ja alles Einnahmen. Ich glaube, pro Länderspiel bekommt der DFB runde 10 Millionen Euro an Fernsehgeld und natürlich will auch der Zuschauer die Nationalmannschaft sehen, aber ich will nicht die Spieler sehen, die, wie gesagt, bei Borussia Dortmund, und ich nehme jetzt ein Beispiel, ich habe nichts gegen diesen Spieler, absolut nicht, ich freue mich immer über gute Spieler und er hat auch in der Vergangenheit seine Leistung gebracht, Nico Schulz, Borussia Dortmund, der ist auf der linken Verteidigerposition in Dortmund die Nummer 4 oder 5, ist teilweise gar nicht im Kader dabei und spielt dann irgendwann in der Nationalmannschaft und dann lässt natürlich auch das Interesse des Fußballfans nach, weil im Endeffekt will er eben einen Spieler sehen, der auch im Verein Leistung bringt. Der will einen Toni Kroos sehen und nicht, ach, der muss geschont werden. Natürlich auch schwierig, weil eben die Vereine im Endeffekt ja auch nicht sagen, ach, wir geben jetzt die Nationalspiele ab und dann haben die drei Spiele und dann kommen sie müde zurück und dann kommt Champions League und. Natürlich, dieses Jahr ist speziell durch Corona, das wissen wir schon. Aber ich als Fan will die Nationalmannschaft sehen und da die Besten, der Besten und nicht irgendwie Trainingsspiele, die sollen sie dann machen gegen die eigene U21 und nicht im Fernsehen übertragen. Aber dann fehlen natürlich gewisse Gelder, die irgendwo auch verteilt werden müssen im Amateurfußball, im Nachwuchsfußball. Und so schließt sich dann eben der Kreis. Also Diskussionen hin und her, aber ich bin nach wie vor derjenige, der sagt, ich stehe zur Nationalmannschaft und ich drücke die Daumen für die Nationalmannschaft. Und die Nationalmannschaft ist auch so ein bisschen das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Aber dann brauchen wir auch ein Aushängeschild mit anderen Schlagzeilen wie in den letzten 3 Jahren.
Du warst Spieler, du warst Trainer, du bist jetzt Experte. Außerdem finde ich, dass du es sehr gut machst. Also wirklich Danke. Jetzt, Kompliment. Ist die Trainerkarriere Lothar Matthäus vorbei?
Die ist auf jeden Fall vorbei, schon seit einigen Jahren. Ich habe schöne Stationen gehabt, spannende Stationen, auch in Wien, auch in Salzburg, also 2 Stationen in Österreich. Natürlich unter unterschiedlichen Voraussetzungen. In Wien war kein Geld da, in Salzburg war vielleicht zu viel Geld da. Also deswegen kann man dann auch sehen, ach, da ist der Erfolg, da ist er nicht da. Aber auch die anderen Stationen im Ausland, es waren Lebenserfahrungen. Belgrad, Budapest, Tel Aviv, Brasilien. Also hat riesig Spaß gemacht und ich würde es wieder so machen. Zu dem Zeitpunkt, okay, ich vielleicht ein bisschen hintergründlicher reinschauen. Gerade bei Rapid Wien, da war kein Geld da, da hat es keine Führung gegeben. Auf einmal kamst du als Piefke nach Wien.
Aber du hast ihn ja den Fußball Gott gebracht.
Aus nichts Gold machen und es ging halt nicht von einer Minute auf die andere. Ja, und dann gab es natürlich auch interne Differenzen. Natürlich nicht glücklich gelaufen, meine erste Trainerstation. Andererseits hat es mich aber nicht davon abgehalten, auch dann andere Trainerstationen anzunehmen. Aber mittlerweile, die letzten 7, 8 Jahre sind so, ich würde sagen, so spannend, interessant, auf eine andere Art und Weise geworden für mich. Aber ich bin trotzdem sehr nah am Fußball dabei und das ist für mich wichtig.
Und vor allem, du warst mitverantwortlich dafür bei Rapid zum Beispiel, dass ein Steffen Hoffmann der geworden ist, der geworden ist, oder ein Helge
Schau
Peier.
Schau mal an, der junge Fuchs da, das ja, ist der Wahnsinn, was du alles durchgelesen hast. Oder wo du
Wir haben eine gute Redaktion. Ja.
Nein, wir hatten ja damals die Aufgabe, aber nicht vom Präsidenten, der war damals gar nicht gewählt, der Herr Edlinger, der ehemalige Finanzminister aus Österreich, der war damals zur Debatte gestanden, dass er Präsident wird, aber ich bin von anderen Leuten verpflichtet worden und es war eigentlich von Anfang an die Aufgabe, erstmal das Budget runterzufahren, weil Rapid Wien ist damals das Wasser bis zum Hals gestanden, wirtschaftlich, aber auch die Mannschaft zu verjüngen. Und dann ist eben nicht nur so ein Steffen Hoffmann, der ja dann über mich gekommen ist, aber ich durfte ihn ja nicht mehr trainieren, weil da war ich dann schon weg. Aber auch ein Helge Bayer, ein Markus Hieden, ein Wallner, ein Ivancic, das waren ja alles 17, 18, 19-jährige Spieler. Die habe ich halt eingebaut in der ersten Mannschaft, in der Kampfmannschaft. Und dann kann man halt nicht gleich gegen Swarovski Tirol österreichischer Meister werden. Das klappt eben nicht. Da braucht man eben seine Zeit. Und schön war es, wie dann die Entwicklung auch dieser Spieler war unter meinem Nachfolger, unter Hickersberger, sind dann 2 Jahre Meister geworden und ich habe mich trotzdem gefreut für den Verein, für die tollen Fans, aber vor allem auch für die Spieler, die im Endeffekt mit großen Hoffnungen zu Rapid gekommen sind.
Ja, apropos Trainer, das kann man immer so sagen, welcher Trainer hat dich am meisten geprägt?
Ich hatte ja wirklich sehr viele sehr gute. Ja, hat mit Jupp Heynckes angefangen, Udo Lattek, Trapattoni, dann, du hast da einige selbst mit mir erlebt zusammen, Ottmar Hitzfeld, auch Erich Ribbeck, Otto Rehhagel, das sind ja alles große Namen, die sehr viel erreicht haben mit ihren Clubteams. Ja, jeder, ich glaube, ich hatte das Glück auch zum Franz Beckenbauer ja auch, mein Teamchef gewesen, Nationalmannschaft und zweimal bei Bayern München als Trainer eingesprungen, 1992, 94 und dann nochmal 96. Und ich hatte, glaube ich, eigentlich immer so am Anfang mit Jupp Heynckes, ein Trainer, der wirklich mein Talent gesehen hat und mich immer, wie du ja auch bei deinem Trainer, so an deinen Schwächen gearbeitet hat. Er gesehen hat, da muss er sich verbessern, da muss er sich verbessern und er hat sich Zeit genommen. Udo Lattek war dann mehr so eine Vaterfigur. Trapattoni hat mich geschult, defensiv stärker zu denken und vor allem meinen linken Fuß zu verbessern.
An die Geschichte erinnere ich mich, dass du mir die erzählt hast, weil im Endeffekt das erste Tor gegen Jugoslawien war mit links, oder?
Das war mit links bei der Weltmeisterschaft und im Endeffekt war es, wie gesagt, ein Spiegelbild von Übungen, die ich unter Trapattoni mit links im Training gemacht habe. Und dieses Tor, könnte ich jetzt so sagen, könnte ich ein bisschen Trabatoni abgeben, weil ohne ihn hätte ich wahrscheinlich diese Übungen nicht gemacht. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht das Selbstvertrauen gehabt, diesen Weg und vor allem dann auch aus 20 Metern mit links aufs Tor zu schießen, weil vorher habe ich eigentlich immer wieder den Ball dann auf rechts gelegt. Und deswegen ist es heutzutage auch wichtig im Fußball, dass man mit beiden Füßen wie Andi Brehme gleich stark schießen kann. Ja, das waren Übungen, die ich wöchentlich nach dem Training immer so ein, zwei Mal gemacht habe. Und dann hat man gerade bei diesem Spiel gegen Jugoslawien gesehen, aber auch danach bei Bayern München.
Jetzt hast du aber gelogen, ein, zwei Mal. Ja? Also ich habe ja auch einen Trapp gehabt. Wir haben beide einen Trapp bei Toni gehabt. Und das war nicht ein, zwei Mal, das war schon öfter. Weil Trapp war ja schon, dass der dich sehr gefordert hat nach dem Training.
Ja, aber du warst ja ein junger Spieler.
Ja, du warst schon älter.
Ich war ja schon 29.
Ja, ich weiß, dass du 29 warst.
Er hat mir die Übungen gezeigt die ersten Wochen und irgendwann bin ich dann alleine da geblieben, weil ich gemerkt habe, das hilft mir weiter. Also du musst auch als Spieler, auch ob jung oder alt, auch mal Selbstinitiative übernehmen und sagen, jetzt nach dem Training, ja, da fehlt mir was. Man kann ja nicht alles im Training üben, weil es ist ja das Gesamte im Mittelpunkt und da bleibst du eben mal als Spieler da und versuchst dein Passspiel zu verbessern, Flanken, wenn du auf dieser Position außen spielst. Und das rate ich auch jedem Spieler, wenn ich als Trainer irgendwo war, dann habe ich den Trainern das auch, den Spielern auch gezeigt. Und wenn die Spieler den Ehrgeiz haben, sich zu verbessern, dann bleiben sie auch alleine nach dem Training auf dem Platz und versuchen dann eben ihren Schwächen zu arbeiten.
Da bin ich völlig bei dir. Klar wollten wir das nicht immer, weil der Zico war auch noch mit dabei und das war halt immer eine Stunde. Aber es hat einen weitergebracht. Also das kann ich nur unterstreichen.
Ja, ich denke jetzt an Alexander Zickler zurück. Du kennst Alexander Zickler, hat ja so ein bisschen den Namen Chancentod gehabt, weil er mit seiner Schnelligkeit wahnsinnige Möglichkeiten gehabt hat oder sich erarbeitet hat durch die Geschwindigkeit, häufig allein auf den Torwart zugelaufen, eigentlich viel zu wenig daraus gemacht. Ja. Alexander Zickler war mein Spieler in Salzburg, wo auch Trapattoni gearbeitet hat. Dann habe ich zu Alex gesagt, Alexander, wir kennen uns ja aus München und ich war ja so ein bisschen auch so die Vaterfigur in München, wie er gekommen ist als 20-Jähriger von Dynamo Dresden, ähnlich mit Sammy Kufur, du weißt das. Da habe ich mich natürlich auch um die jungen Spieler gekümmert. Und Alexander habe ich dann hergenommen, da war er dann schon 34 oder was bei Salzburg und habe gesagt, Alex, du spielst mich an, läufst dann weiter und ich spiele dazwischen zwei Hütchen durch, nehme einen Torhüter und dann läufst du alleine auf den Torwart zu, nach dem Training. Und dann hast du diese Situation, die du auch im Spiel hast. Und du musst dir die Sicherheit, den Glauben an dir selbst holen im Training mit Erfolgserlebnissen. Und ich muss dir sagen, und glaube ich, Alexander kann es auch bestätigen, das hat ihn so viel gebracht, dass er dann wusste, wie er abschließen muss. Ob er den Torhüter umspielt, ob er flach an ihm vorbeispielt oder ob er ihn lupft und so weiter. Und das sind einfach Dinge, die Momente, die du dann im Training erlebst, übernimmst du natürlich auch im Spiel. Und so erfolgreicher du im Training bist, umso mehr Sicherheit bekommst du. Und mit dieser Sicherheit trittst du dann auf dem Platz aus und kannst dann eben vielleicht das eine oder andere Tor machen, was dir vorher nicht gelungen wäre.
Ja, ich glaube, er ist auch sogar zweimal Torschützenkönig geworden. Also es hat auf jeden Fall was geholfen. Also er hat auch schon vorher getroffen. Aber ich bin bei dir. Also wenn du individuell trainierst, solltest du eine Situation herstellen, in denen du dir auch im Spiel kommst.
Genau.
Ich habe gleich drei Fragen, weil das jetzt viel passiert gerade. Erstens zurück zur Maschine, weil du gesagt hast, auch der linke Fuß muss passen. Ich glaube, heutzutage muss man technisch, glaube ich, komplett sein, um es ganz nach oben zu schaffen.
Siehe Lewandowski, ja.
Zum Beispiel. Zweite Frage, ich will wissen, wer euer bester oder wertvollster Trainer war, auf den ihr am liebsten zurückschaut, wer euch am meisten beigebracht hat. Und die dritte
das habe ich ja gerade schon versucht zu beantworten.
Ja. Er hat nicht zugehört.
Nein. Okay, ich beantworte jetzt. Ja?
Ja, okay.
Jeder war wichtig, aber der kompletteste war vielleicht Ottmar Hitzfeld.
Okay, warum?
Ja, auch von der ganzen Menschenführung, so Ernsthaftigkeit, offene Gespräche, hat auch die ganze Mannschaft irgendwie zusammengehalten, ähnlich wie Hansi Flick, weil er auch mit jedem Spieler glaubhaft umgegangen ist. Also er hat ihm keine Geschichte erzählt, warum du auf der Bank sitzt oder warum du nicht im Kader bist, sondern du hast gemerkt, er hat Fußballverstand sowieso, sonst hätte er die Erfolge nicht nur bei Bayern gehabt, sondern er hat ja auch in Dortmund sehr erfolgreich trainiert und er hat das Gesamte im Blick gehabt, also wirklich ins Detail und war für mich wirklich eine ganz große Respektperson. Kompletteste Trainer würde ich dann sagen, Ottmar Hitzfeld.
Der beste Trainer zur Zeit?
Aber bei Carsten musst du jetzt nachfragen.
Na, so wie du es jetzt gesagt hast, der kompletteste war der Ottmar dann, ja? Der Trapp hat mir sehr viel gebracht, also so ehrlich muss ich sein, also der hat mir einen Riesensprung geschafft, ich war 21 und ich glaube 3 bis 4 Stunden die Woche war ich draußen, also wirklich jetzt. 2 Stunden trainiert und dann hat er gesagt, Carsten, Zico, Kamin, also aber am meisten gebracht, aber der kompletteste bin ich beim Lothar, ist der Ottmar.
Der beste Trainer zur Zeit? Nach dem Carsten?
Ja, wer Champions League gewinnt, muss auch einen guten Trainer haben. Ne? Und ich sehe ja, wie er nicht nur auf dem Platz arbeitet, sondern auch im Hintergrund den ganzen Verein eigentlich im Griff hat. Also ist so viel Harmonie beim FC Bayern, seitdem Hansi Flick da ist. So viel Harmonie kannte ich noch nie beim FC Bayern, auch nicht unter Jupp Heynckes oder vielleicht noch unter Jupp Heynckes. Aber sonst, es ist alles still geworden. Es gibt keine Nebengeräusche mehr. Die Mannschaft zieht an einen Strang. Die Spieler, die auf der Bank sitzen, sind nicht sauer oder winken ab, wenn sie mal nicht spielen oder mal ausgewechselt worden sind, wie es ja dann auch mal in der Vergangenheit häufig der Fall war. Also Hansi Flick hat da, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich habe es ihm zugetraut. Er war ja auch, wie ihr wisst, in Salzburg. Den habe ich ja mit nach Salzburg gebracht damals als Co-Trainer. War er leider nicht lange dort und man hat gesehen, wo er war. Nationaltrainer, mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister geworden, 14 und jetzt auch bei Bayern München. Er ist ein Fachmann, er ist aber von der menschlichen Seite wirklich fantastisch, geht auf die Menschen ein, nimmt die Menschen, nimmt sich auch Zeit und egal, ob du der Lewandowski bist oder die Putzfrau bei Bayern München, er nimmt sich für beide gleich viel Zeit. Also er ist ein Menschenfänger, weil er weiß, es kann nur gesamt funktionieren und da gehört auch die Atmosphäre im Verein dazu und nicht nur die in der Kabine und von der Mannschaft, sondern auch von den Mitarbeitern und da ist Hansi Flick wirklich einer, der weiß, wie er die Leute einzufangen hat.
Also Hansi, absoluter Glücksgriff, aber auch, glaube ich, die Verpflichtung. Aber traust du ihn dazu, Champions League zu verteidigen? Stand jetzt?
Ich traue es der Mannschaft zu, ja. Man sieht es ja vor 3 Tagen, Atletico Madrid, so einfach gewinnst du nicht gegen Atletico Madrid 4-0 und nicht nur einfach, sondern so eindrucksvoll. Und ich glaube, die Mannschaft bleibt weiterhin hungrig und das ist wichtig, ja. Und man hat auch eine gute Mischung, Erfahrung, junge Spieler, ja, robuste Spieler, schnelle Spieler. Und Hansi Flick will eigentlich gar nichts Besonderes machen. Er will im Endeffekt nur die Spieler auf den Positionen spielen lassen, wo sie ihre Stärken haben, wo ich ab und zu bei Trainern denke, hey, du kannst doch nicht den Spieler, der eigentlich Mittelstürmer ist, auf einmal links draußen spielen lassen oder einen Verteidiger einfach in die Mitte stellen. Nein, ich glaube, Hansi weiß auch, wo er die Spieler am besten einzusetzen hat. Und wenn es irgendwo mal einen Notfall gibt, dann findet er einfach ideale Lösungen für die Mannschaft. Wie jetzt auch ohne zweiten Außenstürmer praktisch anzufangen. Thomas Müller ist ja für mich kein Außenstürmer, aber trotzdem hat er da Müller nach rechts, obwohl der Müller war eigentlich nie rechts. Da war ein Raum und da durfte Pavard von hinten einstoßen. Müller durfte mal über die rechte Seite kommen. Dann konnte auch mal Tolisso oder Goretzka vor allem dann über die rechte Seite kommen. Lewandowski durfte sich auch mal in diesen freien Raum lassen. Also er hat eigentlich die Position, die Gnabry nicht spielen durfte an dem Tag, hat er eigentlich gar keinen spielen lassen, aber jeder durfte sich da rein bewegen und das hat wahrscheinlich auch viel Unruhe bei Atletico Madrid hervorgebracht.
Also für mich ist Bayern im Moment, ich sag halt, für mich Lewandowski beste Stürmer, also von seinem Verhalten, Spielverständnis, whatever, aber was der Kimmich im Moment, der Joshua Kimmich, ist für mich Wahnsinn. Also wie der da hinten aufräumt, jedes Spiel so angeht, also für mich sind das mit beides die Maschinen von Bayern. Also
der nächste Kapitän Kimmich, im Nationalteam.
Ja, und der Kimmich einfach auch im Moment das Tempo angibt. Also auch, und auch ein Vorbild ist, also auch die Leute mitreißt, wenn er diese Aggression mit, die du, oder Motivation rein, das brauchst du ja. Also für mich im Moment das Herz.
Absolut, bin ich bei Carsten an der Seite und vor allem Kimmich geht ja auch als Vorbild voran. Er ist sich nicht verschadet, deswegen darf er auch als junger Spieler mal den Mund aufmachen. Deswegen gibt er auch mal einen Kommentar nach dem Spiel ab, wo er sagt, ah, da waren wir vielleicht zu leichtsinnig, obwohl das wir gewonnen haben. Also Kimmich ist jemand, der wirklich immer alles aus sich heraus hört, aber auch alles von der Mannschaft erwartet. Und ein Spieler wie Kimmich darf das dann auch. Und natürlich, du hast es gerade gesagt, wahrscheinlich der zukünftige Kapitän bei Bayern München, Nationalmannschaft. Ich glaube, das steht jetzt schon geschrieben, wenn da nichts Außergewöhnliches passiert, dass er im Endeffekt irgendwann mal so dieses Gesicht, das jetzt Manuel Neuer und Thomas Müller ist, er ist ja schon ein Gesicht von FC Bayern, aber er wird noch ein größeres Gesicht, ähnlich wie es Alaba werden kann, wenn er jetzt bei Bayern München endlich unterschreibt.
Ja, meine Frage, was denkst du? Was denkst du?
Ich, wenn sein Management wäre und er würde nicht den Wunsch haben, zu sagen, ich will unbedingt mal bei Real Madrid spielen, in diesem weißen Trikot oder bei Barcelona mit Messi. Das Wirtschaftliche, es ist eine Corona-Phase, das muss das Management auch wissen. Und wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Bayern München hat ihm einen super Vertrag angeboten, natürlich nicht so hoch wie Lewandowski und nicht so hoch wie Manuel Neuer, aber die sind auch Fußball Europas oder zweiter Fußball Europas geworden. Die haben vielleicht dann auch im Champions League Endspiel die entscheidende Parade gemacht oder Lewandowski schießt die entscheidenden Tore. Alaba ist ein ganz wichtiger Spieler für den FC Bayern. Alaba hat ein super Angebot, kommt in den Top 3, Top 4 in der Gehaltsliste und ist in den nächsten 5 Jahren abgesichert. Und ob der jetzt in 5 Jahren oder in 4 Jahren 80 oder 90 Millionen verdient. Soll er das verdienen, was sie auf 4 Jahre eigentlich so sich gedacht haben, die Seite von Alaba, aber soll das auf 5 Jahre aufteilen und dann ist doch jeder zufrieden. Und Alaba hat schon so viel verdient, wird weiterhin verdienen. Und bei Bayern München weiß man, dass man das Geld auch bekommt. Da weiß er, wo er dran ist. Die Wertschätzung im Verein, die Wertschätzung in der Mannschaft, das Standing bei den Fans. Wenn er neben Ramos bei Real Madrid spielt, bin ich mal gespannt, ob Ramos dann sagt, du bist jetzt der Abwehrchef und ich folge dir, Alaba. Nein, ganz sicher nicht. Also das muss er sich dann schon wieder arbeiten. Und deswegen, wie gesagt, würde ich raten, ja, wie der Uli Hoeneß auch gesagt hat, auf die letzte Million kommt es auch nicht mehr an, hört sich zwar brutal an, aber es ist mittlerweile so, Fußballgeschäft ist sehr viel Geld unterwegs und jetzt in der Corona-Zeit sollte man auch ein bisschen demütig sein und ich glaube, dass Alaba gut beraten wäre, bei Bayern München für die nächsten 4-5 Jahre zu unterschreiben und die Karriere dann, bevor er vielleicht dann nochmal nach Amerika oder sonst irgendwo hingehen kann, die höchste Niveau-Karriere zu beenden beim FC Bayern.
Aber okay, du sagst, du würdest ihnen das raten, aber dein Gefühl, du kriegst ja einiges mit oder bist näher dran als wir zum Beispiel. Also das Einzige, was die ab und zu mal eine deutsche Zeitung und hörst das aus den Nachrichten, aber was ist dein Gefühl? Denkst du, dass sie nochmal aufeinander zugehen? Weil im Moment heißt es, dass sie überhaupt nicht miteinander reden. Oder wird das jetzt erstmal bis zum Winter in Ruhe gelassen?
Ja, ich glaube, dass der FC Bayern ganz klar Stellung dazu genommen hat. Die haben ein Angebot bekommen, Angebot gemacht, wo er zum Schluss mit ein bisschen Erfolgsprämien, die jederzeit erreichbar sind mit dieser Mannschaft, auf plus minus 18 Millionen kommen kann. Und ich glaube, das ist eine Menge Geld. Ich weiß auch, dass Neuer und Lewandowski über 20 haben, aber ich hab's gerade schon gesagt, die Wichtigkeit bei Neuer. Er hat die Paraden im Champions League Endspiel gemacht, er hat sie im Supercup Endspiel gegen Sevilla gemacht und hat dann die Pokale auch optisch gerettet. Alaba ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, läuft die Bälle ab, aber ja, der Torhüter und der Stürmer wie Lewandowski, die dann eben jedes Jahr 50 Tore macht, ist dann schon irgendwo ein bisschen wertvoller für die Mannschaft.
Ja, finde ich ein bisschen unfair.
Aber dein Gefühl, was denkst du, unterschreibt oder schreibt er nicht? Dein Gefühl?
Ja, ich sage ja, wenn er gut beraten ist, würde er unterschreiben. Ich sage, er unterschreibt.
Okay. Das ist meine Ansage. Ich hoffe es auch. Also ich finde auch, dass er zum FC Bayern mittlerweile gehört. Aber Bayern finde ich auch gut, dass sie eine Stellung beziehen. So, das ist unser Angebot und es ist unser Limit und dann ist auch gut.
Ja, Carsten, wir reden immer über man muss die Balance haben. Ich will jetzt gar nicht von der Vergangenheit anfangen, das wäre zu lange. Aber der Multiplikator von meiner Zeit Bayern München 1985 zu heute, ob das die Sponsoren sind, ob das die Mitglieder sind, ob das die Gehälter sind. Das ist ein Multiplikator zwischen 30 und 35 und dann spiegelt sich eigentlich alles 1:1 wieder. Jetzt hat der FC Bayern in dieser Saison, würde ich sagen, 15-20% weniger Einnahmen. Also muss auch ein Spieler bereit sein, 15-20% im Endeffekt weniger zu verdienen, weil das ist die Situation jetzt. Und wenn der Alaba, sagen wir mal, 20 Millionen erwartet hat und dann ziehst du 15 Millionen ab, dann bist du wieder bei 17 Millionen. Und so ist doch das Thema eigentlich ganz klar für mich. Das ist ja ein Miteinander, nicht so, ich will alles und ihr schaut mal, wie er das Geld herbekommt. Der FC Bayern ist zwar ein toller Verein, nur er hat im Endeffekt jetzt auch durch Corona plus minus 100 Millionen Euro weniger Einnahmen bei 700 oder 750 Millionen Budget. Und das muss der Spieler auch kapieren, beziehungsweise sein Management.
Die Frage ist, weil wir letzte Folge eben das Thema hatten, die beste Liga der Welt mit Manfred Schack. Wir haben über die beste Liga gesprochen, vielleicht will er ja in die beste Liga und vielleicht ist ihm die deutsche noch nicht genug.
Habe ich ja gerade gesagt. Dann aber klar sagen und sagen, hör mal zu, ich will nach Spanien oder ich will in die Premier League, egal wo, ich will bei Liverpool mal spielen. Ich kenne das, deswegen sage ich ja, er braucht doch nur offen sagen, es geht mir doch gar nicht ums Geld, ich will ja sowieso nicht bleiben, ich will bei Real Madrid spielen. Ja, bitte, dann weiß man Bescheid. Was? Aber hier, um Geld zu feilschen, bei Bayern München, und das hat der Alaba auch gesagt, er würde gerne bleiben. Also das habe ich so gelesen, das hat er nicht zu mir gesagt. Also ich glaube nicht, dass er unbedingt nach Madrid will oder in die Premier League, sondern ich glaube schon, dass er wenn morgen Bayern München mir Geld bezahlt, dass er bei Bayern München sofort unterschreiben wird. Aber ich glaube auch, dass sein Management irgendwo sehen wird, dass es gewisse Grenzen gibt und nicht nur beim FC Bayern, sondern eben auch bei anderen Vereinen. Ich glaube, Madrid hat dieses Jahr nicht mehr Umsatz gemacht wie im Jahr zuvor oder Barcelona. Die haben wirtschaftlich beide große Probleme.
Ich würde das Thema jetzt einfach gern beenden, weil wir haben genug über Alaba gesprochen. Ich finde, wir haben eine Legende zu Gast, eine weitere Legende zu Gast. Und ich finde, wir sollten den Alaba-Poker, da sollten wir uns raushalten. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir werden es bald alle erfahren. Aber weil wir so viele Hörer und Zuseher haben, die immer wieder Fragen reinschicken. Und das ist nochmal die Bitte an alle da draußen, falls ihr uns hört oder seht. Man kann weiterhin Fragen stellen und mitkommentieren. Und User Richard Michalski hat eine Frage an dich persönlich geschrieben, ob die 90er Serie A die beste Liga aller Zeiten war.
In dieser Zeit war der italienische Fußball den europäischen weit überlegen. Das hat man auch an den internationalen Ergebnissen gesehen. Neapel oben mitgespielt mit Maradona, AC Mailand, das große AC Mailand mit den Holländern Van Basten, Rijkaard, Gullit, mit Sacchi als Trainer. Ich glaube, 3 oder 4 Mal Champions League gewonnen. Wir mit Inter Mailand den UEFA-Pokal gewonnen. Die besten Spieler haben sich dann in Italien bei den Vereinen getroffen, aus Südamerika, aus Europa, teilweise eben auch aus Asien waren Spieler schon da. Also es war wirklich die Liga, die dann eben auch international diese Ausrufezeichen gesetzt hat, wie in dem letzten Jahr, also vor dem Bayern-Erfolg, der englische Fußball, englisches Champions-League-Finale. Ähnlich war es bei uns damals mit dem italienischen Fußball. Also die italienischen Mannschaften haben den europäischen Fußball dominiert.
Und wer ist jetzt wo ist der Beste? Ist es die Premier League oder sind es die Spanier? Oder sagst du Deutschland?
Ja, die Italiener holen zum Beispiel auf, die sind aber jetzt noch nicht die Besten. Man sieht ja auch die Ergebnisse der italienischen Mannschaften. Da bewegt sich wieder was, da tut sich wieder was, auch in der italienischen Liga. Da gibt es jetzt nicht nur Juventus, sondern auch die Mannschaften aus Mailand haben wieder ein bisschen Anschluss gefunden. Da ist Bergamo als Überraschung dabei, die römischen Mannschaften. Also auch da eine Spitze, die mittlerweile, ja, sehr, sehr hoch einzuschätzen ist. Aber natürlich sind sie noch nicht so weit wie jetzt vor allem die Spanier oder auch die Engländer. Spanien hat mit Madrid und Barcelona 2 Problemkinder im internationalen Fußball. Die sind ja immer vorne weggegangen. Da war immer eine Mannschaft irgendwo im Finale, hat Real Madrid dann auch sehr häufig gewonnen. Und die Zeiten sind vorbei, weil sie auch den Umbruch versäumt haben, weil sie auch im Transfermarkt nicht unbedingt die glücklichsten Entscheidungen getroffen haben und viel Geld ausgegeben. Dembélé Barcelona, Griezmann Barcelona und auch bei Real Madrid ist, sagen wir mal, vielleicht was versäumt worden, die Mannschaft zu verjüngen. Und wir haben gerade über Geschwindigkeit gesprochen. Diese Geschwindigkeit vermisse ich bei Real Madrid, vor allem im Mittelfeld. Toni Kroos war nie der schnellste Spieler, Modric ist jetzt 35 Jahre alt. Und dann bekommst du ab und zu auch die Quittung oder die Rechnung serviert im internationalen Fußball. Sevilla, sehr gute Mannschaft, hat man gesehen gegen Bayern München, Atletico normalerweise auch. Aber trotz alledem würde ich dann sagen, ja, die sind enger zusammengerückt oben, sehe die Premier League noch ein bisschen vorne im Gesamtpaket. Aber im Endeffekt braucht sich auch die deutsche Bundesliga, die eben auch mit Leipzig und Mönchengladbach jetzt nochmal 2 Mannschaften hat, die in den letzten 3-4 Jahren aufgeholt haben. Auch oben wie die Italiener nicht nur mit 1 oder mit 2 Mannschaften da in Europa so ein bisschen Ergebnisse einsammeln, sondern auch die deutsche Bundesliga hat mittlerweile 4-5 Mannschaften. Auch die Europa League wird ernster genommen, hat man vorgestern gesehen mit Hoffenheim und Leverkusen. Ja, da sind schon die Länder wieder enger zusammengerückt. Aber wenn du mich jetzt fragst, welche ist die stärkste Liga für dich oder ja, wer präsentiert sich am besten, sind es nach wie vor für mich noch die Engländer. Aber ich, wenn es so weitergeht, glaube ich nicht mehr lange, sondern da kommen die Italiener, da kommen wir Deutschen. Ja, und da kann sich Spanien und England nicht ausruhen, die Position zu halten oder zu haben oder von sich aus zu sagen, wir sind die stärkste Liga. Das ist zurzeit, das wackelt zurzeit.
Ich würde die zweite Frage vom Richard trotzdem auch noch gerne mit reinnehmen. Wie war die Zeit vor Bosman? Das war auch vor meiner Zeit. Da gab es ja die Zeit vor Bosman. Da musste man quasi, glaube ich, zahlen für einen Wechsel. Wie hast du diese Zeit miterlebt? Vor Bosman oder ihr beide?
Ich habe das Bosman-Urteil nicht miterlebt. Oder miterlebt schon, aber nicht mehr als Spieler. Bei mir war es eben so, dann in der Bundesliga zu wechseln. In der deutschen Bundesliga war es so, dass jeder Verein einen Multiplikator hatte. Mehr Umsatz, höherer Multiplikator. Und dann ist der alte Verdienst und das neue Angebot geteilt worden durch 2-mal den Multiplikator. Und so bin ich dann von Borussia Mönchengladbach zu Bayern München 1984 gewechselt für 2,1 Millionen D-Mark. Der Multiplikator war ein bisschen über 5 bei Bayern, war natürlich... würde ich jetzt nicht sagen, war der höchste Multiplikator in der deutschen Bundesliga. Und dann kannst du ja ausrechnen, was ich etwa verdient habe.
Ja, es war mehr als ich jetzt zum Beispiel. Aber du hast auch zum Beispiel die Liga...
Da gab es noch Schillinge.
Ja. Du hast die Liga auch in Amerika probiert, die MLS. Da war sie ja noch sehr am Anfang. Wie war die Zeit in Amerika?
Nee, das war eine Wiederauferstehung der MLS. Vorher hatte auch Pelé und Franz Beckenbauer schon dort gespielt. Ja. Und dann war mal so eine längere Pause. Und dann bin ich 2000 nach Amerika gegangen. Das war einfach so. Ich hatte bei Bayern München ja noch einen Vertrag. Carsten war ja auch da. Und ich war müde im Kopf. Ich war müde von der Bundesliga. Ich war müde vom Ablauf. Jeden Tag das gleiche Weg zum Stadion oder ins Trainingsgelände. Es war alles gleich. Und ich wollte einfach nochmal was Neues erleben. Und das habe ich dann eben auch klar gesagt. Sind wir wieder bei Alaba. Wenn er was Neues erleben will, hin zu Bayern, oben in der Tasche, Klarheit schaffen. Aber ich glaube, er will nichts Neues, er will nur mehr Geld verdienen. Ich habe weniger Geld verdient in Amerika wie bei Bayern München und war trotzdem glücklich. Am Anfang war alles ein bisschen neu, alles ein bisschen amateurhaft, aber man gewöhnt sich ja auch dann ein bisschen dran. Tolle Zeit, tolles Erlebnis, 9 Monate in New York zu leben. Andere fahren mal so am Wochenende hin und ich durfte dann die Stadt, sagen wir mal, intensiver leben. War nicht so einfach, nicht so gemütlich wie München, aber es war trotzdem spannend und interessant.
Aber wir sind nochmal geil zurückgekommen. Also das war für mich ein großes Erlebnis, dein Abschiedsspiel, weil ich habe mit dir zusammengespielt, aber Diego war halt eine absolute Ikone, weil ich nie mit dem, das war halt schon ein Traumerlebnis. Er kam zwar ein bisschen zu spät, aber es war wirklich ein tolles Erlebnis. Also das ist einfach bei mir hängen geblieben.
Hat er einfach mal gegabelt, so zum Spaß.
Ja, er ist rausgegangen, hat mit der Kugel rumgespielt und ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Also es war schon ein tolles Erlebnis.
Aber das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diego Maradona sagt über dich, du bist der beste Gegenspieler, den er je hatte. Diego Maradona.
Ja, er war ja auch der beste Gegenspieler, den ich hatte. Also ich hätte ihn lieber gerne in meiner Mannschaft gehabt und umgekehrt genauso. Deswegen hat Deo 1986 mal eine Delegation vom SSC Neapel nach der Weltmeisterschaft in Mexiko nach München geschickt mit einem Geldkäuferchen und wollte mich ködern, dass ich nach Neapel komme. Es war Initiative von Diego Maradona, aber man konnte mich da nicht ködern, sondern ich habe mir das angehört, habe mich auch geschmeichelt gefühlt, aber wie es ja jetzt auch mit Messi ist. Du kannst ja als Griezmann von Atletico Madrid als Superstar nach Barcelona gehen, aber neben Messi ist eben ein großer Schatten und du wirst immer im Schatten stehen. Und so wäre es mir auch gegangen, wenn ich nach Neapel gegangen wäre. Ich hätte mich nie so entwickeln können, auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 1990 bei Maradona in Neapel. Wahrscheinlich eine schöne Zeit erlebt, vielleicht auch eine erfolgreiche Zeit, aber eigentlich immer so ein bisschen in zweiter Reihe gestanden. Bei Inter Mailand war ich im Rampenlicht gestanden, war ich derjenige, der nicht nur die 10 getragen hat, die mir Trapattoni unbedingt verpasst hat, weil er ein Zeichen setzen wollte, sondern die Mannschaft hat an mich geglaubt. In Neapel hätten sie immer an Maradona geglaubt und nicht an Lothar Matthäus, der vielleicht dort dann auch gut mitgespielt hätte, aber ich wäre dann nie der entscheidende Mann gewesen. Und deswegen habe ich mich auch damals, zu dieser Zeit, wo ich sehr viele Angebote aus Italien hatte, auch vom AC Mailand übrigens, habe ich mich für Inter Mailand entschieden, weil dort was zu gewinnen war für mich.
Und entschuldige, du warst 4 Jahre in Italien, richtig?
Ja.
Italienisch noch da?
Italienisch ist noch da. Ich verstehe zum Beispiel sehr viel als Meister. Und wenn du dann 2 Tage so im Land bist, und das habe ich ja vor 2 Wochen erlebt, dann fängst du auf einmal an, mit den Carabinieri auf Italienisch zu sprechen. Okay. Also es funktioniert einiges noch. Natürlich grammatisch schon den einen oder anderen Fehler. Aber ich muss sagen, wenn du die Praxis hast, dann kommt es auch irgendwie schnell wieder zurück.
Kannst du noch?
So ähnlich, aber ein bisschen weniger. Ich war 2 Jahre und es war auch nicht so prickelnd, weil ich war fast ein Jahr verletzt. Aber 4 Jahre sollte was hängen bleiben und ich finde das toll, wenn man dann wieder zurückkommt und dann das selber merkt, wie man dann wieder reden kann. Also das hatte ich auch schon.
Ciao, come stai, geht
immer. Ja, und das war's dann
schon. Ja, genau, das war's. Aber Lothar, weil du vorhin gesagt hast, doch müde im Kopf, damit wieder zurück zum eigentlichen Thema Maschine als Fußballer oder Fußballer als Maschine. Warst du irgendwann mal so müde, dass du dir gedacht hast, okay, ich will jetzt einfach nicht mehr? Oder gab es immer diesen Biss, bis zu 39, 40 warst, dass du gesagt hast, ich will
weiter? Nee, ich hab's ja vorher erzählt, vor allem nach den Verletzungen wieder zurückgekommen. Ich hätte auch mit 35 sagen können, jetzt bin ich 2 Achillessehnenrisse in einem Jahr, 1995, jetzt langt, da bist ein Jahr im Kraftraum und musst immer versuchen, zurückzukommen. Aber das war so der Antrieb, immer wieder zurückzukommen und auch so lange wie möglich zu spielen. Und weil ich kann mich an einen Satz von Franz Beckenbauer, den ich ja auch gerne dann übernommen habe, spielt so lange Fußball, wie es geht, weil alles, was danach kommt, ist nicht mehr so schön, ist nicht mehr so angenehm. Ja, es ist einfach, Fußball ist im Endeffekt unsere Passion. Und solange du spielen kannst, solltest du auch spielen. Und das war so den Franz seine Ansage zu uns Spielern.
Gut, aber dann kommt André Schürrle ins Spiel, der vor einigen Wochen mit Schlagzeilen gesorgt hat, dass er aufhört und dann ein Interview abgegeben hat, warum er denn jetzt aufhört. Und er einfach gesagt hat, als Fußballer ist man mittlerweile so sehr unter Druck und du bist einfach auch mental nicht immer dazu bereit, Leistung zu liefern, obwohl du musst. Und du bist einfach 24-7 im Dauereinsatz und im Dauerdruck.
Das ist es. Du darfst nicht alles aufsaugen. Du darfst nicht alles in dich hineinziehen. Du musst auch atmen können. Ja? Und natürlich hatten wir auch Druck. Es war nicht so, dass wir vor 30 Jahren oder 20 Jahren keinen Druck gehabt haben, Spiele zu gewinnen. Gerade wenn du beim FC Bayern spielst oder in der deutschen Nationalmannschaft. Da ist einfach, du musst gewinnen. Und wir Druck hatten pur. Auch unsere Niederlagen und haben auch auf die Fresse bekommen. Ja? Und dann meistens eben auch die Führungsspieler. Und da gehöre ich ja dann, oder habe ich eigentlich immer dazugehört. Aber damit, das war teilweise Motivation für mich sogar. Ich habe das als Motivation hergenommen. Ja, Matthäus schlecht gespielt, Schuld an der Niederlage oder nach einer Verletzung, er kommt nie mehr zurück, Karriereende. Nein, ich habe gesagt, ich bestimme selbst, wenn mein Karriereende ist. Ja, und das hat mir so eine gewisse Motivation gegeben. Oder auch die schlechten, und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, auch häufig Niederlagen haben die dich weitergebracht. Und der FC Bayern hat es ja bewiesen, 1999, Carsten war ja dabei, in beiden Endspielen. Ja, einmal verliert man, einmal gewinnt man. Aber warum gewinnt man zwei Jahre später? Weil man vielleicht auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt hat. Und wie gesagt, wenn einer natürlich labil ist und alles aufsaugt und nicht ein Ventil aufmacht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch dann vom Kopf her irgendwann die Lust verliert.
Aber ich finde, meine Meinung ist dazu, aber es hat ihn ja keiner gezwungen, Fußballer zu werden. Ja? Also wenn es ihn dann zu viel, er hat eine Entscheidung getroffen. Aber ich kann mich dann nicht über diesen, was ich ausgeübt habe, ich habe jetzt Fußball ausgeübt, ich kann mich nicht darüber aufregen, das ist alles zu viel Druck. Aber er hat ausgedient, also er hat ausgesorgt. Ja? Also deshalb kann ich nicht ganz konform gehen.
Weil du meinst, er hätte noch ein paar Jahre gehabt, wo er Leistung hätte gebracht.
Ja, er hatte eine Entscheidung, aber ich kann mich nicht über die Vergangenheit aufregen. Der Fußball ist so schlecht, aber ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das hat ihn keiner gezwungen.
Ja, darüber diskutieren wir immer wieder, weil ich sage, ja, das ist noch immer ein Job und noch immer ein Beruf. Der Carsten sagt dann immer wieder, es ist ein Hobby und du hast dein Hobby, deine Leidenschaft zum Beruf gemacht, aber es ist einfach mehr Hobby.
Ja, und da schätzen wir uns doch glücklich. Also ich glaube, ich habe einen 6-jährigen Sohn, der trainiert. Die trainieren ja auch mit Leidenschaft und der Liebe zum Sport. Ja? Und der eine schafft, der andere schafft nicht. Und der Carsten hat ja recht. Im Endeffekt ist es ja jedem freigestellt, ob er dann seine Karriere weitergeht. Ich glaube, jeder ist glücklich, wenn er heutzutage einen Profivertrag unterschreibt, vor allem wenn die Zahlen auch noch 7- oder 8-stellig sind. Und Schürrle hat ja im Endeffekt nicht nur in Deutschland, sondern dann vor allem dann auch, wer hat ihn nach Moskau? Er ist ja freiwillig nach Moskau gegangen. Es hat ihn ja keiner nach Moskau geschickt. Also er hat sogar noch mal eine Herausforderung gesucht in einem Land, wo er im Endeffekt sprachlich, sagen wir mal, hinten dran ist, wo anderes Wetter ist, andere Kultur ist, andere Energie da ist und hat sie trotzdem gemacht. Also weil er den Fußball nicht geliebt hat oder weil er das Geld geliebt hat, da muss man sich dann schon hinterfragen, warum macht er das dann? Wenn er sagt, der Druck ist mir zu groß, ja, dann muss es ja doch ein gewisser Anreiz gewesen sein, zumindest den Vertrag unterschreiben, weil er finanziell gut war.
Ja, absolut. Es war seine Entscheidung, es war ein sehr ehrliches Interview, wo er gemeint hat, er wollte es ja, er hat es ja versucht. Aber irgendwann spielt der Kopf einfach dagegen, wo du sagst, es ist jetzt einfach gescheiter, ich fühle mich wohl und ich bin glücklicher damit.
Jetzt könnte ich ganz frech fragen, wie es Geld gelangt hat zum Leben, fürs ganze Leben, dann war es auf einmal genug mit Fußball oder dann war es zu schwierig. Das hätte man dann vielleicht auch schon früher merken können, aber das ist eine Diskussion. Man muss die Entscheidung akzeptieren. Er hat in Moskau unterschrieben, er hat in Dortmund gespielt, er hat die Flanke zum Götzes Tor gegeben 2014, also er hat einen großen Anteil auch an der Weltmeisterschaft gehabt, hat die Entscheidung jetzt getroffen. Okay, es ist mir zu viel gewesen, Thema erledigt. Private Entscheidung von ihm, aber Mitleid habe ich jetzt da nicht. Also er hat ja im Endeffekt auch vom Fußball profitiert.
Ja, weil da bin ich völlig da. Also er hat alles erreicht und er kann sich jetzt um Sachen kümmern, wo er mit keinem Geld verdienen muss. Also deshalb, er hat eine Entscheidung getroffen, aber man muss, wenn man diesen Job machen will und dann auch bei diesen Vereinen, er war bei Chelsea, er war bei Dortmund, hast du nun mal diesen Druck. Das ist gegeben. Aber diesen Druck muss ich schon selber haben. Also ich will ja gewinnen. Also deshalb haben wir ja schon gesprochen.
Ja, du willst gut. Ja. Da gab es auch das Problem mit Götze. Der hat sich, stand jetzt einmal wieder aufraffen können. Hat jetzt schon wieder im ersten Spiel für Eindhoven getroffen. Mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Auch genau der gleiche Fall. Ich glaube, die haben sich beide runtergezogen. Das war auch nicht unbedingt förderlich. Aber er hat seine Entscheidung getroffen. Genug über Schürrle und wieder zurück zu euch beiden, weil auch ihr habt eure Entscheidungen getroffen, dass ihr dem Fußball erhalten bleibt und hoffentlich für immer. Und dementsprechend bist du jetzt nicht nur Experte, du warst früher Trainer, hast viele Stationen erlebt. Du warst Trainer in Brasilien, du warst Trainer in Serbien. Ich habe eine interessante Frage, die mich persönlich interessiert.
Du denkst, dass sie interessant
ist. Ja, für mich ist interessant. Du hast ja wirklich alles Mögliche erlebt. Du hast das Wiener Derby erlebt, du hast das Revierderby erlebt, Mailänder Derby, aber vor allem das Derby in Belgrad. Und ich glaube, das sind ja die allerverrücktesten Fans, die es gibt. Oder war das vielleicht das ärgste Derby, das du erlebt hast?
Ja, das war schon Belgrad, das ist richtig. Im Maracana-Stadion heißt ähnlich wie in Brasilien, in Rio das Stadion und Heimstadion von Roter Stern. Und da ging es nicht nur um Fußball, sondern ging es eigentlich zwischen Fans, den anderen einen aufs Maul zu hauen, zu schädigen, aufeinander loszugehen. Sehr viel Polizeieinsatz, sehr viel Bengalos, ein bisschen mehr wie im Rapid-Stadion. Da brennst du ab und zu auch. Ja,
ja ist
und,
passiert.
Ja, das war natürlich das Spiel des Jahres für die beiden. Waren ja andere Belgrader Vereine auch dabei, aber das waren nur kleine Nebengeräusche. Es war das Highlight schlechthin und natürlich von der Aggressivität auch, die dann eben auch von den Medien, von den Fans dann auf dem Platz übertragen worden ist, hat man schon häufig über die Stränge geschlagen und vor allem hoher Polizeieinsatz, würde ich sagen.
Also du hast jetzt gesagt, Heimspiel ist klar, Auswärtsspiel, beste Stimmung für dich in deiner langen Karriere, wo du sagst, da hast du auch gerne gespielt, egal ob es jetzt, weil ich glaube auch, dass du sowas hast es ja erzählt, wenn jetzt negative Stimmung von den anderen Fans war, das hast du als Motivation gesehen, aber was war die Gegenstimme, die beste Stimmung in einem anderen Stadion?
Also beste Stimmung ist jetzt eigentlich kein Bundesliga-Stadion gewesen, sondern die beste Stimmung in Mexiko im Aztekenstadion. Okay. Habe ich ja nicht nur ein WM-Endspiel gespielt, sondern auch zwei, drei Spiele gegen die mexikanische Nationalmannschaft. Immer ausverkauft, immer grün, weiß, rot, die Farben der Mexikaner und das ganze Stadion hat gesungen. Und es war ein Stadion, das ist nicht so nach hinten gegangen, sondern ist so nach oben gegangen. Okay. Da hast du von oben aufs Spielfeld drauf geschaut. Also eine fantastische Stimmung und das würde ich jetzt... Da habe ich nur vor 110.000 oder 115.000 Zuschauer gespielt. In Brasilien hatte ich 1982 am 21. März.
Das ist ja 1982, Wahnsinn.
Ist mein Geburtstag, deswegen.
Okay, cool.
Hatte ich meine größte Geburtstagsparty, weil ich da vor 170.000 Fans gespielt habe, im Freundschaftsspiel Brasilien gegen Deutschland im Maracana-Stadion. Und da war das Fassungsvermögen noch 170.000. 30 Jahre vorher waren es mal über 200.000. Und da war nicht diese Stimmung, weil die Fans nach hinten waren, sondern im Aztekenstadion gehen sie nach oben. Und das war also wirklich von der Stimmung her das Beste, was ich je erlebt habe.
Also bei mir gibt es einiges. Ist Ausland des Glasgow Rangers, wenn sie Tina Turner spielen. Und die 50.000 das singen und das ganze Stadion vibriert, ist schon ein Wahnsinn. Also das ist für mich ein absoluter Highlight gewesen.
Also Justin Bieber nicht, aber Tina Turner?
Na, es ging darum, dass die Fans gesungen. Das Glas hat vibriert, das hättest du ja, wenn du da reingehst, war Wahnsinn.
Aber ich finde es so spannend, weil ich habe dich wirklich nur durchs Internet leider miterleben dürfen. Und ich finde es so spannend, wie zu merken, wie du noch für Fußball brennst. Also da geht ja wirklich durch jede Ader noch immer Fußball
und du kannst dich an alles erinnern. Ich bin froh, dass ich weiterhin da dabei bin. Nicht nur als Sky-Experte, ich bin ja auch Botschafter von Bayern München, ich bin Botschafter von der Deutschen Fußballliga. Ich bin seit über 40 Jahren bei dem Sportartikelhersteller Puma unter Vertrag. Also alles hat ja mit Fußball zu tun. Auch nicht nur privat ja auch viel, weil die Leute, wenn du irgendwo hinkommst, dann reden sie über 90 die Weltmeisterschaft, über Bayern München etc. etc. Fußball ist halt ein Thema, aber auch mein Beruf bringt mich eigentlich immer wieder dahin, wo eigentlich nur über Fußball geredet wird.
Also bist du auch mal froh, wenn du mal nicht über Fußball reden musst, oder?
Ja, es gibt auch Momente, wo ich mal Freunde habe, die jetzt, sagen wir mal, nicht so Fußball begeistert sind, obwohl das ganz selten vorkommt. Und dann wird eben auch mal über was anderes gesprochen, ja, über andere schöne Sachen.
Nicht nur über
Corona.
Ja, wir reden jetzt aber auch nicht so über Corona. Wir müssen noch eine letzte Frage und dann lassen wir dich gehen.
Dann kannst du zum Mittagessen gehen.
Ja, dann kannst du endlich Mittagessen.
Meine Frau wartet schon, die wollte essen, bevor wir ins Sky-Studio müssen heute. Und jetzt müssen wir die Vorspeise weglassen.
Na, ja, gibt halt nur Salat vielleicht, Lothar.
Bitte?
Vielleicht gibt es nur Salat.
Ja.
Ich würde noch gern, weil du wirklich viele Jahrzehnte miterlebt hast, deine Dream 11 gerne hören.
Hättest mir nicht die Frage irgendwo vorher mal schicken können, weil das ist eigentlich unfair, weil ich habe mit super Torhütern zusammengespielt, ich habe super Neuner gehabt, vorne Carsten war ja auch.
Hast du den Zwinker gesehen?
Danke. Ja. Nein, also,
Es ist, so, wenn du 20 Jahre auf dem hohen Niveau spielst und in so guten Mannschaften, und nicht nur für Clubmannschaften, sondern eben auch Nationalmannschaften, ich glaube, das ist jetzt das Unfairste, was du machen kannst.
Und ich bleibe jetzt drauf.
Wer war der beste Torhüter? War es der Oliver Kahn? War es der Raimund Aumann, war es der Köpke,
Bodo,
war es der Walter Zenker oder wie auch immer,
okay.
Das ist ja nur ein Beispiel. Aber ich mag es einfach, weil ich muss wirklich zum Essen.
Yeah.
Ich sage dir den besten Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe.
Okay?
Es war Andreas Brehme. Nicht nur, weil es mein Freund ist, er würde es mir auch verzeihen, wenn ich einen anderen sagen würde, sondern es war der intelligenteste Spieler, der aus all seinen Möglichkeiten das Optimum herausgeholt hat. Er war nicht der Schnellste, er war nicht kopfballstark, aber er war der Cleverste.
Okay.
Links
wie rechts.
Beidfüßig.
Ja.
Und immer, wenn er wusste, er muss nach vorne, dann ist auch was passiert. Wenn er wusste, dass da nichts passieren kann, weil er da gar nicht den Ball bekommen hat, dann ist er stehen geblieben hinten. Hinten im Zweikampf immer nur mitgelaufen, nie am Boden, nie gegrätscht, außer wenn er hundertprozentig sicher war, den Ball zu bekommen. Und Andreas Brehme war für mich mein bester Mitspieler. Und ich bin froh, dass ich bis heute noch mit ihm im Endeffekt ganz eng im Kontakt stehe. Hat sich wirklich eine Freundschaft auch nach dem Fußball hinaus ergeben. Und darüber freue ich mich. Und er ist wirklich der Spieler gewesen, der mich am meisten in meiner Mannschaft im Endeffekt mitgenommen hat.
Okay, das ist immer eine klare Ansage.
Du hättest
2 Minuten noch, Lothar.
Dann Zwei Minuten.
Wir haben die Vorspeise ist schon vergessen. Ja. Die Hauptspeise braucht noch ein bisschen. Weil du gerade Andi Brehme ansprichst, eure Zeit bei Inter Mailand. Deswegen haben wir uns auch was Besonderes überlegt. Das ist ein altes Trikot, ein Originaltrikot aus deinen Mailand-Zeiten bei Inter. Und wir würden das gerne von dir unterschrieben haben. Und das für einen wohltätigen Zweck dann versteigern. Ich bin schwer davon überzeugt, du wirst das auch gerne erledigen.
Also wir würden es
gerne... das erledigen wir. Und wenn du mir das Trikot zukommen lässt, lasse ich Andreas Brehme noch dazu unterschreiben.
Gut.
Weil ich bin ja häufiger in München und deswegen, Andreas lebt hier. Wir sehen uns auch. Dann haben Sie die 2 Unterschriften der 2 Deutschen, die 1988, 89 die Meisterschaft in Italien gewonnen haben.
Genial. Sehr gut.
Vielen Dank. Wo Andreas Brehme übrigens zum besten Spieler der Saison gekürt worden ist. Nicht Maradona, nicht Matthäus, sondern Andreas Brehme.
Er war schon ein geiler Spieler. Du, eine Frage habe ich noch. Wir haben was gelesen. Opa?
Ja, glücklich? Opa vor 5 Wochen. Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Die ist 34, da darf man auch mal Mutter werden.
Ja.
Und die haben mich lang warten lassen, meine Kinder. Also meine älteste Tochter ist 34, meine zweite 32. Und irgendwann hat es halt jetzt mal funktioniert und ich glaube, mit knapp 60 darf man auch mal Opa werden.
Kein Thema. Junge oder Mädchen?
Ist ein Junge.
Sehen wir vielleicht irgendwann mal einen kleinen Matthäus irgendwann wieder in der Bundesliga? Oder deinen Sohn?
Hör zu, ich muss nicht unbedingt sein, weil ich weiß, dass ich die Latte sehr hochgelegt habe, was die Leistung betrifft, die Erfolge. Und daran wird natürlich dann meistens ein Kind auch gemessen und kann daran auch zerbrechen. Also mir wäre es lieber, wenn er irgendwo in eine andere Richtung gehen würde und nicht mit Fußball sein Geld verdienen.
Alles klar.
Wir sind froh, beziehungsweise die meisten sind froh, dass sie zumindest einen Matthäus am Feld erlebt haben.
Ja, aber du nicht.
Nein, ich nicht. Ich war
nicht dabei. Herzlichen Dank. Ich sage Mahlzeit. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ehrlich, war ein sehr tolles Gespräch. Ehrlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bitte. Euch noch viel Spaß. Alles Gute nach Wien und bis nach Corona,
oder? Ja, alles klar.
Gesund bleiben und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Lothar.
Danke.
Ciao. Alles Gute, sehr freundlich. Ciao. Das war's. Geile Sendung mit Lothar.
Ich meine, ab und zu ist er mich schon...
Ja, aber verdient.
Ja, aber du machst das eh schon genug.
Ja. Er hat vorher gefragt, wie ist er drauf? Und er hat gesagt, so, der braucht
ordentlich. Ich gebe dem nächsten Gast gebe ich auch Pfeffer.
Ich glaube, der kann auch Kontra geben. Weil nächste Woche haben wir bei meinem Podcast Stefan Schwab.
Ex-Rapid-Kapitän,
Nationalspieler. Jetzt gewechselt zu PAOK nach Griechenland.
Wie die Zeit ist, wie der Wechsel war bis jetzt, wie die Zeit in Griechenland läuft und vor allem eure gemeinsame Vergangenheit wollen wir auch nochmal Revue passieren lassen.
Ja, wir haben Vergangenheit und ich war Co-Trainer bei ihm und ich durfte ihn trainieren.
Wie ist es gelaufen?
Wir waren erfolgreich und es war auch sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten. Ja. Also er hat schon das Ziel gehabt, weiterzukommen und ich habe ein paar Tipps, weil ich habe ein bisschen was erlebt in meinem Leben und habe ihn versucht weiterzubringen, wie auch alle anderen.
Glaubst du, sagt er das Gleiche, dass es auch sehr angenehm mit dir war?
Könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Nein. Aber ich habe immer versucht, angenehm zu sein.
Ja. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Bis dahin, kommentiert mit, shared uns gerne, teilt alles, was wir hier machen.
Stellt uns Fragen.
Stellt uns Fragen, die wir gerne in die nächste Folge mit reinnehmen. Und vor allem, bleibt gesund.
Ja, und dann sehen wir uns wieder bei Podcasten. Und das Wichtigste, wie du gesagt hast, zu jetzigen Zeiten, bleibt gesund. Aber habt Spaß mit uns.
Auf Wiederhören.
Ciao.